Morgen zusammen. Ich sehe viele Bekannte, aber auch viele fremde Gesichter. Ich freue mich, dass viele so früh mit uns aufgestanden sind. Ich bin Elli Oldenburg. Ich lade seit über fünf Jahren zum Morgensalon ein. Ein Format, das einfach Raum geben soll für inspirierende Einsichten, für neue Blickwinkel, für gutes gemeinsames Frühstück. Einfach Austausch, Alltagsphilosophie und ein bisschen Salonkultur. Und das zu einer Tageszeit, die doch so oft unterschätzt ist von uns allen oder in Hektik und Alltags- und Autopilot übergangen wird, in der man noch nicht so viel gedacht und gesprochen hat und in der man einen ganzen Tag vor sich hat, um das, was sich in Herz oder Kopf bewegt hat, auch in Umsetzung in die Hände zu bringen. Insofern schön, dass ihr alle da seid und schön, dass unser Gast Maya Göpel da ist. Freue mich unglaublich. Wir können, glaube ich, erstmal einen Applaus geben, dass sie mit uns. Ich habe gestern mit sehr vielen Menschen in der Elfide gelauscht und bin jetzt noch demütiger, dass du in unserer kleinen Runde hierher gekommen bist. Ich würde dich trotzdem gerne, weil ich glaube, die meisten von euch wissen, wer du bist, aber ich möchte dich und deine ganzen Titel nochmal vorstellen, bevor wir ins Gespräch gehen.
Nein,
guck mal, wir sind doch hier unter uns. Das stimmt, aber es ist so beeindruckend und es zeigt aber diese Bandbreite auch, die du abdeckst. Und du bist auch einer der Personen, der ich öffentlich lausche, die so unglaublich gut zwischen Individuum und Kollektiv, zwischen Makro und Mikro navigieren kann und die Zusammenhänge der Welt, des Guten, aber auch des Schlamassels irgendwie herstellen kann. Und das ist ein ganz großes Geschenk, glaube ich, für auch die Erzählungen, die wir uns so geben im öffentlichen Raum. Also, ich sage es jetzt trotzdem, du bist Transformationsforscherin, Nachhaltigkeitsexpertin, Politökonomin, Wissenschaftlerin, Bestseller-Autorin, gerade vor einer Woche das neue Buch rausgekommen, Beraterin und Speakerin sowie Honorarprofessorin an der Leuphana, überhaupt im deutschsprachigen Raum einer der wichtigsten Stimmen für zukunftsfähigen Wandel in Politik und Gesellschaft. Deine Arbeiten wurden auch international mehrfach schon ausgezeichnet. Zuletzt warst du wissenschaftliche Direktorin am The New Institute und Generalsekretärin des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung, WBGU, und Mitglied im Club of Rome, im World Future Council. Alexandra ist auch hier, die auch schon beim Morgensalon war, der Balaton Group, dem Bioökonomierat der deutschen Bundesregierung und bist Mitbegründerin der Initiative Scientists for Future. Oh, wow, großartig, Wahnsinn, wo du alles wirkst. Über das Wirken werden wir auch noch sprechen. Und wir sind etwas enger getimed heute. Um 9.30 Uhr steht dein Taxi vor der Tür, du endlich ins Wochenende kommst. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Ihr steigt aber ein, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie was sagen zu wollen oder Fragen zu stellen. Aber ich habe auf jeden Fall mir gedacht, dass wir erst vielleicht so ein bisschen persönlich dir ein paar Fragen stellen, weil das war auch, wie ich schon über ein Gespräch mit dir geweint habe, sage ich gleich. Dann vielleicht auch ein bisschen die Philosophie einladen, weil du dir das auch immer wieder tust und dann in die Ökologie und Ökonomie reingehen. Maya, die erste Frage, die ich unseren meisten Gästen stelle, und deswegen wollte ich die Liste der Titel auch aufzählen, das findet man ja alles über dich im Internet, wer du so bist in den Titeln und mich interessiert und uns sicherlich auch, wer ist denn der Mensch hinter den Titeln? Wie bist du zu der geworden, die du heute in diesen vielen verschiedenen Bereichen bist? Und Mama bist du ja übrigens auch noch, also den Titel vergisst man meistens.
Das ist eigentlich so der Wichtigste, ne? Wenn man ganz ehrlich ist.
Frau einfach nutzen.
Ja, aber so Mutter ist ja einfach so for life. Hm? Das geht nur der. ich glaube, ich habe einfach immer ich weiß, dass ich immer dem nächsten Impuls gefolgt bin. Also ich habe immer eine Frage gehabt, die ganz allgemein schon irgendwie in meiner Jugend aufkam, warum machen wir denn nicht die Welt so, wie die Menschen, mit denen ich rede, sagen, sie hätten sie gerne. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum sind wir in der Gemeinschaft nicht in der Lage, das hervorzubringen, was wir uns individuell wünschen? Und dann bin ich eben immer wieder losgelaufen und habe gesagt, ach, Medienkommunikation, da weiß ich dann bestimmt Bescheid. Oder dann habe ich über Psychologie angefangen zu lernen und Soziologie und dann Politikwissenschaften. Dann wollte ich Europa verstehen, weil ich dachte, Europa rockt das jetzt alles und habe so ein Europa-Zertifikat gemacht. Da war ich ganz fix on Global Governance, die Vereinten Nationen. Und wenn man so Präambeln liest und so Deklarationen, dann ist man ja auch wirklich überzeugt. Die haben das auch verstanden, ne? Also wenn wir uns eigentlich den Moment geben, zurückzutreten, unter welchen Bedingungen kann denn friedliches Miteinander gelingen, sind wir gar nicht so weit auseinander. Und ich bin dann eigentlich immer diesem Impuls gefolgt und habe immer das Nächste angefasst. Ich bin nicht so gut, was ganz lange zu machen. Das ist nicht so meine Kernkompetenz, sondern ich brauche dann immer irgendwie so was Neues verstehen und ich mag Muster entdecken und ich mag Brücken bauen. Also ich werde immer total glücklich, wenn ich das Gefühl habe, guck mal, wenn man das so angucken würde, dann könnten die doch vielleicht mitgehen und müssten das gar nicht so blöd finden, was die eigentlich wollen. Und das hat sich so durchgezogen und vielleicht hatte ich dann einfach das Glück mit dieser Persistenz und ein bisschen auch Nerven und dranbleiben, auch immer das mit Einkommen und Job dann verbinden zu können.
Großartig. In diesen Neigungen folgen, das traut man sich ja ganz oft nicht, weil dann liegt mehr Geld auf der einen Seite oder mehr Status auf der anderen Seite. Und also das.
Ja, das hat mich Gott sei Dank beides nie gekriegt. Also, weiß nicht. Mir war vielleicht der Reichtum einfach gegeben, dass ich mit vielen Menschen groß geworden bin, ja auch so aufgewachsen bin mit 3 Familien im Haus und auch in der Schule gewesen bin, wo das überhaupt nicht so eine Rolle spielte, auch im Vergleich zu heute, sondern vielmehr im Vordergrund stand zu merken, dass wir sehr unterschiedlich starten in unserer Gesellschaft. Also es war die Laborschule in Bielefeld, die extra so kuratiert ist. Es ist ein rousseauisches Bildungskonzept, das nur bestimmte Anteile, zum Beispiel, ich durfte am Anfang nicht rein, weil wir zu viele Akademikerkinder in der Schule schon, also in der Klasse schon hatten. Es ging darum, wie so Stadtteilschule, glaube ich, versucht das ein bisschen hier auch abzubilden, dass wir richtig schauen, was ist ein Spiegel der Gesellschaft, damit dieses Gewahrsein dessen, dass wir unterschiedlich starten, im Fokus liegt und auch die unterschiedlichen SchülerInnen sich gegenseitig mit ihren Stärken orientiert geholfen haben. Und ich hatte da nie, ja, also ich brauchte irgendwie nie viel Geld, ich hatte aber auch immer ausreichend. Also ich war auch privilegiert unterstützt vom Elternhaus, auf jeden Fall. Mhm.
Es ist so, dass du trotzdem, also dieses verbindende Element, das Wandeln zwischen den Welten, hast du, und das war, wo ich in einem Podcast, in diesem Andersmacher-Podcast, wo ich ein paar Folgen auch vor dir eingeladen war, da sagtest du, du hast trotzdem oft in deinem Leben gespürt, dass du nicht reinpasst. Mhm. Und das Wort Misfit fiel gestern auch. Da konnte ich mich total wiederfinden in dem Wandeln zwischen Welten, gerade zwischen Welten bei mir in meinem Fall in der Wirtschaft, wo ich so viele Grundbausteine dessen auch ablehne und mich trotzdem sehr elegant darin bewegen kann. Und das ist ja so ein Spannungsverhältnis auch innerlich. Und mich würde interessieren, kannst du beschreiben, wie gehst du mit den Situationen oder bist du umgegangen, wenn du das Gefühl hast, hier passe ich nicht oder nicht mehr rein, hier bin ich der Misfit und vielleicht habe ich auch irgendwann keine Kraft mehr, der Misfit zu sein. Also weil das ist ja wahnsinnig anstrengend, auch immer wieder freundlich dagegen zu halten. Wie gehst du damit um, wenn der standardisierte Prozess, du merkst, nee, wir kommen nicht mehr zusammen. Mhm.
Also ich glaube, der wichtigste Punkt war, mir überhaupt zu erlauben, dass es durchaus auch an der Struktur liegen kann und nicht nur, dass ich fehlgeleitet bin oder nicht ausreiche. Ich fand das, also vielleicht auch deshalb, weil wir gerne ja auch alle zu Coaches dann mal rennen in solchen Situationen und uns Hilfe holen. Ich hatte eine Zeit lang immer so dieses, wo willst du denn in 5 Jahren sein? Und dann mappen wir deinen Weg dahin. Und ich habe immer total geheult und gesagt, ich weiß nicht, wo ich in 5 Jahren sein will. Und jetzt ist das ja schon schlimm, weil ich kann ja gar nicht. Und ich weiß so. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, was für ein Kackansatz. Also was weiß ich, was in 5 Jahren ist. Und diesen Befreiungsschlag aber erstmal zu machen aus dem Heulen in, ja Gott, dann weiß ich es halt nicht, na und dann gehe ich den nächsten Schritt, der für mich passig ist und versuche da die Antennen auch rauszuhalten und seitdem bin ich immer von Synchronizität so beeindruckt. Also ich finde, wenn man die Antennen raus hat und sich sowas vornimmt und das so mal im Kopf bewegt und im Herz bewegt und dann auch mal formuliert und mit Menschen drüber spricht, dann entstehen ja manchmal Begegnungen oder man hört auf einmal was und man hat natürlich auch eine andere Sensibilität oder dann liest man was oder sieht eine Stellenanzeige oder irgendwas. Und Cilla Alworthy hat das mal so schön zu mir gesagt, eine unserer World Future Counselorin, man darf dann so ein bisschen auf das Universum vertrauen. Und sie hatte sich für selber immer diesen Satz gesagt, wenn sie in so Momenten von auch, traue ich mich jetzt zu springen, weil das ist ja das, was es dann braucht, ne? Also oft ist ja der Impuls von, boah, weg von, erstmal stärker, bis das hinzukommt. Und wenn das hinzu spürbar wird, dann ist das Springen ja einfacher. Und in diesem Zwischenraum, wie gehst du damit um? Und da hat sie mal zu mir gesagt, dann setz dich hin und sag, ich höre ins Universum und dann sagt es zu dir, bist du sicher, Maya? Und dann musst du sagen, ja, ich bin sicher. Und dann wird's loslegen. Also so diese Connection mit dem Größeren und dann ein Stück weit eben auch zu vertrauen. Aber es ist nicht einfach in dem Moment. Also bis das hinzu sich anfassen lässt, klar, ist der Dance dazwischen, ne?
Der Tanz.
Ja, ja, der Tanz.
Gestern endete die Elfi mit einem Tanz. aber das ist, wundert mich, oder nein, es wundert mich nicht, weil ich schon viel von dir gelesen und gehört habe, aber dass eine Wissenschaftlerin auch vom Universum, sage ich mal, spricht, von etwas, von Energien, quasi sich zu etwas hingezogen fühlt. Und das erinnert mich auch an den Satz, den du wohl von dem Musiker Brian Eno mal gehört hast, der dich, glaube ich, gleichermaßen bewegt wie auch empört hat, als er zu dir sagte, the most important thing you can do is to follow your heart. Und das ist natürlich so, also gerade in der Wissenschaftswelt, aber auch in der Wirtschaftswelt, so, right? wie hast du diese Aussage für dich interpretiert, sage ich mal, was er damit meinte und wie setzt du diesen Rat auch sozusagen im Leben für dich um, auch in deiner Arbeit? Und da stelle ich es mir nämlich besonders schwer vor, wenn wir über diese Faktenlage und die Technologie wird es schon richten und also da spricht viel dagegen, to follow your heart.
Naja, es war so eine typische Experten, noch jüngere Weltverbesserin-Rolle, so die er da hatte. Und ich bin zu ihm hingegangen nach dem Panel und habe jetzt gesagt, sagen Sie mir doch mal, was ich jetzt mache, damit mein Beitrag zur Weltverbesserung stimmt. So, ne? Also ich wollte von ihm als dem Erfahrenen halt einfach wissen, was braucht es jetzt? Und dann hat er mir diese Antwort gegeben und ich so, what? Du solltest mir doch jetzt sagen, mach Jura, mach dieses und das ist das Wichtigste. Und im Endeffekt ist es aber, glaube ich, auf zwei Ebenen total wichtig. Und das eine ist, dass wir nur so in diesen Momenten, in diesen Krisen und auch in diesen strukturellen Quälsituationen ja über unseren Energieschatz wieder rankommen. Ne? Also wenn es aus dem Herz kommt, dann hat das ja einen anderen, ja eine andere Kraft, eine tiefere Verankerung, einen anderen Treiber, weil es dir erlaubt, mit dir klar zu sein, dass es trotzdem ist, das Richtige zu tun. Und es erlaubt dir, wenn es links kommt, wenn es rechts kommt, so dieses Wuff, aufstehen, Krone richten, alright, weiter geht's, weil du hast einen anderen Treiber drin. Und jetzt, ich habe ja jetzt gerade auch ziemlich Schläge bekommen in letzter Zeit durch den öffentlichen Raum, wo auf einmal alle das Gefühl hatten, die darf das ja gar nicht, so viele komische Sachen gleichzeitig machen. Und was ich da so interessant fand, ist, dass alle ja eine Schablone rausgenommen haben, mit der sie mich so packen wollten. Und dann so wie so ein Förmchen beim Keksebacken, so krsch, und alles, was so links und rechts raussteht, wird dann so abgeschnitten. Das darf sie nicht. Interessant war, dass es mehrere Förmchen gab, die auf mich draufgestopft wurden. So. Aber das Abhacken, da hatten viele so ein bisschen Spaß dran. Und in dem Moment war das für mich ganz wichtig. So, du gibst die Deutungshoheit darüber, was du darfst und wer du bist, nicht ab. Sondern solange du für dich bei dir bist und sagst, das, was ich gemacht habe, habe ich immer aus der besten Motivation, besten Überzeugung in dem Moment getan, dann bist du eigentlich auf der Ebene, ja, für dich, also nicht unverletzlich, ne, weil es tut wahnsinnig weh, wenn so mit dir umgegangen wird, aber du hast natürlich trotzdem einen Rest von Sicherheitsraum, der mit dir ist und den natürlich die Menschen, die dir wirklich nahestehen, auch mit dir tragen und dir dabei helfen. Und ich glaube, deshalb ist das tatsächlich ein sehr, sehr guter Leitspruch, auch in diesen tougheren Kontexten.
Wie machst du es so im Alltag, to follow your heart? Also, was, ne? Also ist das, hast du eine Atmung oder sind es deine Kinder oder Pferd, hast du gestern angesprochen, die Natur? Also was ist so ein tatsächlicher Hebel, den du uns empfehlen kannst?
Ich glaube, wir müssen alle so ein bisschen unsere eigenen finden, aber ich finde es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Also wo sind deine Kraftorte oder was sind deine Kraftquellen? Manchmal sind das ja Menschen. Es gibt so ein paar, da brauche ich diese Umarmung zwischendurch. Ne? Und dann einfach so, oh, du darfst einfach mal kurz Gummi werden und da hält dich was. Das finde ich ganz großartig. Manche Musikstücke, die ja auch, also sowieso, das auch laufen mit Musik. Also da gibt es so ein paar, ich finde Imani im Moment so meine absolute Imani, so eine wunderschöne schwarze Frau, die mit ganz tiefen Stimme singt. Ich habe sie auch gerade gesehen. Voodoo Cello hieß ihre Tour, die sie jetzt hatte. Und sie hat wirklich, ich glaube, 7 oder 8 Cellisten. Ah ja, guck mal, da oben hängen sie. Und sie hat nämlich auch gesagt, was passiert eigentlich mit einer Band, wenn man denen die Stühle wegnimmt? So, und dann sind die mit diesen 7 Cellos voll über diese Bühne gesprungen und haben alles da rausgeholt. Das waren nur Cellos und du hattest das Gefühl, da ist die Klaviatur von Instrumenten am Start. Und die haben mit den ganzen noch getanzt. Und sie singt so kraftvoll und so intensiv, aus so viel, also viele Frauenthemen tatsächlich auch. Und das sind für mich, ja, also Musik und dann in die Bewegung holen, ist ganz oft für mich so ein kathartisches Moment, wenn ich mit mir bin. Ja.
Oh, ganz schön. Und Schlaf hattest du gestern erwähnt.
Richtig, Schlaf ist ganz, ganz wichtig. Ja, total, total. Schaffe ich nicht so gut meistens, aber ist trotzdem super, wenn es mal klappt.
Buchempfehlung Why We Sleep hat mich fundamental, ja. Ein großartiges Buch über die Wichtigkeit des Schlafs. Und
ich weiß nicht, wer so Meditationsretreats macht, ich penne mal die ersten 3 Tage total viel, weil ich endlich loslassen darf.
Das ist doch das Ziel, das auch
schlafen. Die meisten meiner Lehrer sind dann sehr generös. Das ist okay, solange der Tag 4 und 5 mal ein paar öfter auf dem Kissen sind.
Ich habe so ein bisschen die Reise zur Philosophie, das, die lädst du auch ganz oft ein. Und als Halbgriechin kann ich sagen, dass das griechische Verhältnis zur Philosophie so, also Philia die Liebe und Sophia die Weisheit, die Liebe zur Weisheit. Also die alten Griechen, das vor allem nach einer Sinnsuche, nach einem lebendigen, lebensbejahenden Leben überhaupt dargestellt hat. Also dieses Ja, egal was außenrum passiert, ja, ich widme mich diesem Leben. Und ich merke in meinem Leben und auch zunehmend dem ganzen Zerfall des Außens sozusagen, dass es, und in Wahrnehmung von allen anderen auch, dass es schwerfällt, ein Ja immer wieder zu kultivieren. Also Heart Strength hin oder her, manchmal ist es halt, wenn man spürt, wie klein das ist, was man einzeln und selbst im kleineren Kollektiv bewirken kann, in dem, was es bräuchte, im Vergleich zu der Veränderung, die es bräuchte, fällt dieses Ja manchmal schwer. Wie können wir dieses Ja stärker kultivieren?
Zu was möchtest du denn genau Ja sagen?
Ja, also eben zur Welt, wie sie jetzt quasi gerade ist und zu den mangelnden Lösungsansätzen, die es dann doch aus eben im eigenen Kosmos, in der Politik, in der Wirtschaft, in all dem, was einem so angeboten wird und wo man so eingebettet ist, gibt. Und da fällt es also mir und was ich so in den Gesprächen wahrnehme, sehr, sehr schwer, das zu bejahen. Und ich weiß, dass aus deinem Buch und auch dem vorherigen über unsere Welt neu denken, das ist ja immer wieder eine Einladung, Ja zu sagen. Und manchmal fehlt da aber, glaube ich, so der Mut, die Kraft, die Ausdauer, vielleicht auch die Persistenz, wie du es auch nennst, das zu sagen.
Also mir persönlich hilft unsere Endlichkeit dabei, weil ich habe ja nur ein Leben geschenkt bekommen. Und selbst wenn Tage schwer sind, einmal dann drüber nachzudenken, wo ist mir denn heute was Schönes begegnet oder wer hat mich denn heute berührt, wer hat mich gesehen? Manchmal ist es das ja schon. Oder wo habe ich jemanden gesehen? Wo ist eine Verbindung entstanden, die neu gewesen ist, die etwas in Resonanz gebracht hat? Also ich finde diese Aufmerksamkeit für das, das ist wunderschön, was wir geschenkt bekommen haben, wunderschön. Oder auch kurz mal Danke zu sagen, ne, dieser Körper, der dich da jeden Tag rumträgt. Also ich finde diese Dankbarkeitsorientierung, die in gerade auch den asiatischen Kulturen und der Praxis drin ist, unheimlich hilfreich. Weil wir, also eins ist sicher, wir werden sterben ab dem Moment, wo wir geboren werden. Und dann jeden Tag wieder, selbst wenn es schwer ist, sind ja auch all die wirklich wahnsinnig eindrucksvollen Führungspersönlichkeiten, die dann darüber schreiben, wie im KZ sie durchgekommen sind, im Gefängnis sie durchgekommen sind, sind immer wieder die Praktiken gewesen, immer wieder die Rückbesinnung auf das, was ist eigentlich der Essenz von lebendig sein. Und ich finde, also wir schulden uns das ein Stück weit. Und ganz persönlich habe ich einfach meine engste Freundin im Sterben begleitet. Und das war genau das Moment, das sie uns mitgegeben hat. Ihr seid noch hier. Ihr habt den Auftrag, das Leben zu lieben. Und ich glaube, das mit allen seinen Facetten ist tatsächlich unser Auftrag.
Du nutzt den Anthropos oder Anthropozän stark, um diese Krisensituation auch zu beschreiben, dass es einen Anthropos braucht. Das ist ja auch was so, also aus dem Altgriechischen oder philosophisch fast schon. Kannst du beschreiben, was du damit meinst? Das hat mich nämlich auch sehr fasziniert. Also was es braucht, um durch Krisenzeiten, und wir sind definitiv in einer, und das hat auch, wir rutschen von einer in die nächste, um die zu, nicht zur Zumutung, sondern zum Mut. Du sagst, dass wir eher in dem Mutmoment bleiben, in der Waschmaschine der Krisenzeit.
Was wir im Moment als die große Phase beschreiben, ist das Anthropozän, dass nämlich die Menschheit als Spezies in der Summe so einflussreich geworden ist, dass wir tatsächlich die ganzen Erdsysteme verändern. Weil wir einfach jetzt, ich glaube, im November 8 Milliarden werden. und im Vergleich zu früher auch noch der Pro-Kopf-Verbrauch sehr hoch gegangen ist. Das heißt, in der Summe sind wir jetzt die treibende Kraft der Veränderung der Ökosysteme der Welt. Und zwar nicht lokal, dass wir irgendwie Wälder abholzen, sondern tatsächlich, also das Klima ist ja nur ein Beispiel, mit dem Jetstream, mit den Ozeanen, mit der Biodiversität, also vieles von dem, was wir globale Gemeingüter nennen, verändern wir die Rhythmen und die Zyklen, und die Geologen forschen jetzt rum, ab welchen Anzahl Sedimenten an Mikroplastik für die Ewigkeit wir denn wirklich uns eingetragen haben in die Erdgeschichte. Also so, ne? Und deshalb ist es ja interessant zu fragen, wer ist denn dieser Anthropos? Wer ist denn diese Spezies? So. Und da ist mir total wichtig, dass wir uns diesem Narrativ entgegenwerfen mit allem, was wir haben, was da sagt, ja, wir sind halt so. Ne? Und auch sagen, es ist ein evolutionärer Impuls von biologischen Wesen, sich erstmal auszubreiten, Energie von anderen vielleicht für sich mit in Anspruch zu nehmen, aber wir sind eben auch kulturelle Wesen. Und ich habe jetzt viele Bücher nochmal, so Anthologien und so längere Geschichten auch von ja, Anthropologen, die aber gleichzeitig auch so das Verbreiten von Genpools und sowas sich angeguckt haben. Also Hybris zum Beispiel ist ein Buch, was da erschienen ist. Und die kommen alle zu dieser gleichen Quintessenz, oder eben auch die Ökonomen, die ich nochmal angeschaut habe. So John Stuart Mill oder auch Bentham oder Keynes oder ja, Hirsch, Fred Hirsch war jetzt auch noch mit dem, der die sozialen Grenzen des Wachstums eigentlich geschrieben hat. Sie kommen immer und wieder zu den gleichen. Also wenn wir das schaffen, uns kulturell den technischen Möglichkeiten zu nähern und da aufzuholen, also uns, unser Potenzial entsprechend zu entwickeln, dass wir mit dem, was uns inzwischen an Zerstörungsfähigkeit, aber natürlich auch an Gestaltungsfähigkeit obliegt, dann ist das die Chance. Aber dieser Fokus auf die kulturelle Weiterentwicklung der Anthropos-Spezie, das ist bei denen allen so der Konsens. Wenn wir das packen, ist gut. Wenn wir bei unseren Urtrieben bleiben, dann wird es ein bisschen schwierig, weil wir natürlich mit den Ressourcen eng passen, entweder vertreibend oder integrierend umgehen können.
Die Urtriebe sind natürlich einfacher, auf die zurückzufallen. Es ist so bequemer auch so.
Ja, und da aber auch wichtig, weil ich auch gerade sehe, im Grunde gut hast du ja hier, ne? Auch zu sagen, wir haben ja auch beide Urtriebe. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir alles weggescheucht haben oder so, sondern wir haben uns ja auch mit anderen zusammengetan. Und erst durch Kooperation konnten wir das werden, was wir sind. Und viele der Erfindungen und Entwicklungen sind ja nur durch Kooperation möglich gewesen. Und deshalb, wie können wir diese Seite wieder stärken? Weil wir uns die so abtrainiert haben. Und dieses Narrativ von Menschen sind halt so, ich bin Kapitalistin, alle sind Kapitalistin. Also diese Inanspruchnahme, alle sind so wie ich, die ist total ausgeprägt bei denen, die sehr privilegiert sind in dem aktuellen System. Und ich finde, das A zu benennen und B freundlich zu sagen, es macht Angst, sich in der aktuellen Situation zu deprivilegieren, das verstehe ich, aber nicht für uns sagen, wie wir sind, um sich selber rational zu erklären, warum es in Ordnung ist, sich um sich selber zu kümmern. Und das ist ja wieder ein sehr interessanter Tanz, ne? Wie machst du ein Nein und? So, nein, die Story stimmt nicht, also weder sozialwissenschaftlich oder psychologisch fundiert, noch kann ich das in meinem Umfeld bestätigen. Und ich würde dich einladen, dass wir gemeinsam was finden, wo wir nicht uns selber einreden, dass jeder nur nach sich selber schaut.
Wie gelingt denn das in der Wirtschaft? Das ist jetzt mein Zuhause sozusagen, und da ist natürlich allein schon der Faktor Zeit, die sind ja in einer solchen Geschwindigkeit unterwegs, um Quartalsziele zu erreichen, Shareholder Value zu optimieren. Wachstum am Ende des Tages liegt ja grundlegend. Die Messgrößen sind eindeutig und auch so unumstößlich. Also sie scheinen nur so und anders, der Spruch, it's easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. Also es geht nur so, und alles andere haben wir schon probiert und hat nicht funktioniert. Schau nach links und nach rechts, also nach Osten und Westen. Und da komme ich tatsächlich an meine Grenzen. Ich habe gestern mit Moritz, dem Schauspieler, auch gesprochen. Er sagt, ja, aber du musst doch nur gute Fragen stellen und sagen, ne, dann habt ihr Wettbewerbsvorteile, wenn ihr euch jetzt für langfristig anders aufstellt und besser investiert. Das sind Wettbewerbsvorteile, die am Ende, muss es am Ende des Quartals stimmen. Und diese ganzen langfristigen KPIs, die über Bande dann vielleicht was bringen, ja, das ist dann, das fällt dann unter Corporate Social Responsibility. Corporate Political Responsibility sollte dazu, wie du sagst, also die Lobbyarbeit nochmal zu verändern. Wie ändert man dieses Narrativ in einem System, was von sich so dermaßen überzeugt ist, nicht nur in seinem Privileg und Kapital, das sie natürlich haben, sondern auch im wirklich in der Überzeugung, in der Inneren, so ist es richtig. Und so kriegen doch die meisten Menschen Jobs und Geld. Und schau mal, jetzt können die Frauen, die Diskussion habe ich in meiner Familie auch, in Bangladesch, wenn wir outsourcen, dann haben die doch da auch Jobs. Das ist doch toll. Und können sich einen Fernseher leisten und so. Und können ihre Kinder in den Kindergarten. Also ich weiß nicht, ob das die Idee war. Und unter welchen Umständen die natürlich auch arbeiten. Also in dieser Kette und eben nicht in der Wertschöpfungskette denkend, wie überzeugt man diese Menschen? Das Ja und? Mhm. Wie nimmt man die mit?
Also was ich in diesem neuen Buch versucht habe, ist ja zu sagen, wie schaffen wir das, diese Strukturen, die du beschreibst, genau anzugucken und sie als Systemfallen zu erkennen, weil sie uns eben nicht mehr frei sein lassen. Weil ich glaube, also so geht mir das zumindest häufig, wenn man sich dann von den Panels wegbewegt und sich mal als Mensch und Mensch hinsetzt, dann kommen viele mit und sagen, ja, eigentlich stimmt das schon. Und dann kommt das Aber und dann kommen genau diese Beschreibungen dieser Strukturzwänge, die wir alle haben. Und ich finde das wichtig, die nicht klein zu reden, weil die sind da, die kennen wir auch alle. Und gleichzeitig ist der ganz wichtige erste Punkt, ja, sie als solche zu benennen und diesen Freiheitsbegriff zurückzuerobern und zu sagen, frei sind wir nur, wenn wir auch wieder was lassen können. Weil sonst haben wir uns in eine Abhängigkeit begeben. Und dieses Zwang, immer mehr machen zu müssen, immer schneller machen zu müssen, da leiden ja auch sehr viele inzwischen intensiv drunter, auch unsere Zivilisationskrankheit, ist ja toll, ne? Also Zivilisation macht krank. So, also erinnert mich immer an den, ich glaube Gandhi war es, muss man immer vorsichtig sein, muss man ganz lange recherchieren, habe ich beim Buch gemerkt, bis du so an die Endquelle kommst, bis du was zitieren darfst. Aber er hat auf diese Frage, was halten Sie von westlicher Zivilisation, mal gesagt, ich glaube, das wäre eine super Idee. Also, und das ist ja die Sache, wie können wir das sagen, dass da was aus dem Ruder gelaufen ist? Und wenn wir das sagen dürfen, ohne dass wir uns dann direkt disqualifizieren oder als Kommunisten labeln lassen müssen oder der, die will halt nicht leisten, die ist ja faul, die bleibt halt zu Hause, nur weil sie es nicht geschafft hat, muss sie jetzt sagen, dass das schlecht ist. Die Neiddebatte und so. Das wirklich zurückzuweisen und zu sagen, nee, also wir möchten ganz strukturell und empirisch kann man da auch drauf gucken. Das ist für mich so ein bisschen der Job der Wissenschaft, auch zu sagen, die Verteilungswirkung von den Regeln, die wir haben, lässt sich ganz empirisch hinstellen. Und dann können wir gerne darüber sprechen, ob das wirklich das beste System, das möglich ist. Oder ob wir sagen, nö, man kann hier und da an den Stellschrauben, sei es Subventionspolitik, sei es Förderpolitik, sei es Besteuerung, sei es internationale Handelsabkommen, natürlich etwas verändern, mit dem auch eine andere Praxis in der Wirtschaft besser würde. Und KPIs, weil du das erwähntest, da ist ja zum Glück relativ viel Bewegung gerade wieder drin. Ist immer die Frage, weil so, wenn es jetzt mit Krieg und so ist, ha, das haben wir wieder keine Zeit mehr dafür. Aber dieses Bewusstsein, dass wir mit Geldwerten nicht abbilden, was unsere realen Werte sind. Das hat sich ja relativ verbreitet gehabt. Also deshalb haben wir eine Taxonomie auf der EU-Ebene, wo es darum geht, die Investitionen sollten ein bisschen klarer zeigen, was sind die ökologischen und sozialen Folgen von diesem Geldfluss. Weil Geld ist ja wie eine Energieform eigentlich. Es ist eine Erfindung von Menschen, die total Aktivität freisetzen kann. Aber in welche Richtung die dann wirkt, da könnten wir ein bisschen genauer hingucken. Und das Gleiche mit diesen neuen Messgrößen. Wie kriegen wir denn eigentlich die Non-Financials, also alles das, was sich nicht finanziell abbildet, ins Geschäftsmodell, tatsächlich in die Bilanzierung rein, damit man auch argumentieren kann, ich kümmere mich jetzt darum, dass Ausbildung hier richtig gut läuft. ILO-Definition, also International Labour Organization-Definition von Bildung und guter Arbeit ist ja, dass du auf deinem Job weitergebildet wirst. Ne? Also diese Idee Humankapitalentwicklung, dass du nicht stupide Tätigkeiten machst und eigentlich den ganzen Tag nur wartest, dass du hier rauskommst, sondern es geht darum, Arbeit als eine Tätigkeit der menschlichen Aktivität und der Entfaltung zu verstehen. Also wir haben ja all diese Definitionen. Und das heißt darum zu ringen, wie können wir uns dagegen schützen? Im Grunde genommen geht es ja darum, davon befreien, dass wir das nicht machen dürfen, von dem wir eigentlich gesagt haben, was wir wollen, die Definitionen da alle hinführen, aber wir es in der Praxis, in der politischen Steuerung eben noch nicht umgesetzt haben. Und wenn man dieses Gespräch führen kann über die Strukturen, anstatt über die Schuldzuweisung, das ist eben so meine Hoffnung, dann könnte man sich neu zusammenfügen und sagen, alright, also dann lasst uns doch mal diese und jene Sachen verändern. Den Green Deal finde ich deshalb so wichtig, ne? Weil er wirklich versucht, die Lenkungswirkung über das ganze Institutionengefüge der politischen Steuerung anzugucken und zu sagen, alles, was uns gegen Nachhaltigkeit steuert, sollten wir doch jetzt mal auf den Prüfstand setzen, damit es leichter wird, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Und sowas in Deutschland mal zu machen, wäre doch auch super.
Fantastisch. Und es gibt diese wunderbaren Post-Growth-Economy-Szenarien ja von Donut und hier Gemeinwohlökonomie ist ja der Klassiker, Equilibrium Economy habe ich mir auch alle angeschaut und sie gehen immer wieder, merkst du, die KPIs verändern sich, sie stellen Mensch und Qualität des Menschseins und des Lebens, also Gesundheit, Bildung, aber auch Planet einfach an erste Stelle und dann folgt alles andere und nicht wie jetzt Profit, sag ich mal, und Wachstum an erster Stelle und dann folgt alles andere. Aber ich weiß halt, wie schwierig es ist, in Aktiengesellschaften zu arbeiten, die einfach so nicht funktionieren und dann sagen, ja, wir spenden ja schon so viel und das ist dann, wie wenn man sagt, ja, guck
mal, den Flug. Weißt du, was ich da gerade Interessantes gehört habe? Deshalb ist ja auch immer die Suche, wo ist die Einflugschneise, ne? Also Roda Verheyen zum Beispiel ist eine Anwältin, die ja sehr stark guckt, wie können wir jetzt über Recht und Rechtsprechung vielleicht auch sowas wie Klimaschutz vorantreiben. Und sie hat jetzt gerade gesagt, normalerweise ist für sie Recht, also der Rechtsrahmen, heute haben wir jetzt ja auch gehört, nee, also verfassungsrechtlich hochprekär, diese Übergewinne zu besteuern. Und wenn man dann mit den Ministerien redet, die irgendeinen neuen Gesetzentwurf machen, also mit der Lupe den einen Entwurf mit dem nächsten, um zu gucken, ob irgendwer von der Lobbyseite auch nur ein Wort reingeschustert hat, wo man nachher dann den rechtlichen Anker reinhaken kann, um dagegen zu klagen. Ne? Das ist richtig ausgetüftelter Mist. Und sie meinte, deshalb ist dieses Recht, wie es heute ist, häufig halt wie so ein Klebstoff am Status quo. Wir kommen da kaum raus. Ne? Ist so nicht vorgesehen. Und ich zeige dir auch, warum das prozedural nicht geht. Und sie hat gesagt, das Spannende ist aber gerade bei Aktiengesetzen, dass wir zumindest in Deutschland wohl noch diese Verpflichtung auf Gemeinwohlorientierung haben, bis hin zu, dass eine Enteignung möglich ist, wenn das entfällt. Und ich meine, solche Sachen mal auszuhebeln oder auszugraben und zu sagen, vielleicht deuten wir das mal um. Also wo sind denn auch Sachen in tief im Recht, wie jetzt auch das Verfassungsgerichtsurteil ja auch war, ne? Zu sagen, hey, wir können uns das nicht leisten, zukünftige Generationen zu schützen. Nö, wir können uns das nicht leisten, weiter das auszusitzen und das auf die abzulegen. Das heißt, es ist ja ganz wichtig, immer mal wieder an die Wertbasis hinter diesen Gesetzen zurückzukoppeln, was wir ja mit Verfassungen durchaus haben und mit Menschenrechten, und dann zu sagen, wie müsste sich das heute eigentlich dann weiterentwickeln, das Recht? Es ist ja eigentlich auch so ein adaptives Instrument, damit wir auch wieder diese tiefer liegenden Ziele überhaupt schützen und erreichen können. Und deshalb nicht aufgeben, sondern diese kleinen Haken können wir ja auch suchen. Ne? Und dann zu gucken, wie kann man das eigentlich wieder kongruent bekommen. Weil diesen Mismatch und diese kreativen Stories, die wir inzwischen brauchen, um uns irgendwie einzureden, dass das, was wir machen, noch mit unserer Wertebasis zusammenhängt, ist ja schon abenteuerlich. Darüber könnte man mal einen Comic machen oder eine kleine Soap oder so.
Ja, und das ist hier Ambiguitätstoleranz, ne? Auf höchstem Niveau, das auch auszuhalten die ganze Zeit. Und Recht ist ein gutes Stichwort, weil Recht ja meistens auf ein Land, also auf eine Grenze quasi beschränkt ist. Direkt deutsches Recht, hast du gesagt. Jetzt okay, europäisches könnten wir noch sagen. Ich habe mich gestern unterhalten mit jemand, der länger in Afrika war, in Kenia. Und hing ihm an den Lippen so, was er erzählt hat und was er beobachtet hat. Und erinnerte mich, ich war lange in Südamerika unterwegs, viel in Asien und in Indien auch. Und also so eine Kernaussage von ihm, du, wir können hier machen, was wir wollen. Wenn sich die wirklich, also Asien, Afrika vor allem, die riesen Nationen, die sich auch natürlich die Anzahl an Menschen einfach unfassbar weiterentwickelt, dann bleibt das so ein Tropfen auf dem heißen Stein, was wir machen. Und dann war unser Gespräch, und das ist jetzt auch meine Frage, dieses, wir sind ja nun mal, ob wir es mögen oder nicht, in einem unfassbar komplexen, globalisierten System, nennen das Kapitalismus, ein Wirtschaftssystem, gefangen. Das heißt, selbst wenn wir morgen alles anders machen, selbst wenn Deutschland, selbst Europa es machen würde, dann hätten wir ja auch Wettbewerbsnachteile und so, dann wäre nicht nur unser Wohlstand, auf was auch immer der bemessen wird, ganz anders, aber wir würden ja vieles würde zusammenbrechen. Ich weiß, dass Sri Lanka das ja versucht hat, zum Beispiel die Bio einzuführen, da vor einem halben Jahr oder ein Dreivierteljahr keine Pestizide mehr. Und da ist die ganze Wirtschaft zusammengebrochen. Deswegen, jetzt haben die natürlich ganz andere Voraussetzungen nochmal als wir. Aber ich denke so, okay, wie risikoreich ist es auch, vielleicht etwas zusammenbrechen zu lassen? Vielleicht muss das auch mal sein, I don't know. Wenn man so klein ist, wenn man gar nicht diese Multiplikationsfaktor hat. Aus Europa, jetzt bleibe ich mal in Europa hinaus, im Vergleich zu anderen Ländern.
War das wirklich nur die Pestizide, die Sri Lanka da einfackeln?
Nein, auch natürlich hochkorrupte. nein, aber das war tatsächlich ein Tipping Point, das überhaupt nicht geholfen hat in einem total volatilen Land, das dann auch noch, und dann brach quasi alles zusammen, weil niemand mehr die hohen Preise abgenommen hat, weil natürlich alles teurer wurde etc.
Hätte man auch mit schlauer Sozialpolitik vielleicht puffern können.
Ja, natürlich.
Okay, also ich trage immer diesen einen Satz mit mir rum, oder vielleicht ist es eher die Frage, ne, um Moritz' Punkt aufzunehmen, was ist denn der Umkehrschluss? jeder versucht noch für sich das meiste rauszuholen und wir fahren kollektiv vor die Wand? I don't know. Also dann würde ich doch lieber sagen, wir haben ganz viele tolle Ideen und Lösungen, wie es anders gehen kann, wie genug für alle da sein kann und bringen die, sie werden sowieso die Zukunftslösung sein. Ne? Die interessante Sache ist, wird das ja in der Wirtschaft zum Teil auch diskutiert, bei denen, die es wirklich gesehen haben und die sagen, wir machen uns auf den Weg, selbst wenn sie das noch nicht so mit dem Mikro in der Hand vielleicht machen, gibt es ja durchaus richtig schlaue CEOs, die das ganz glissklar sehen, so. Und auch Larry Fink, kann man denken, was man will, unser BlackRock-Chef, der dann immer die großen Briefe in die Welt schickt, genau, hat sich ja auch im Januar dann so geäußert, dass die nächsten Unicorns alle Nachhaltigkeits-Business-Modelle sein werden, ne? Also die erfolgreich werden. Und bei vielen ist eigentlich diese Überzeugung auch da, also mit dem geringsten Ressourceninput die größte Dienstleistung anzubieten, da muss es hingehen. Die Frage ist, wie kommen wir durch diesen Umstellungsprozess und welche Unternehmen sterben dabei und welche bleiben übrig. Aber dass das die Ergebnisse und die Produkte und die Angebote sein müssen, wenn wir im 21. Jahrhundert an den Zielen festhalten, da sind sich eigentlich alle einig. Das heißt, wie kommen wir von hier nach da, wer bleibt übrig und nicht?
Und die soziale Frage vor allem
auch. Genau, die soziale Frage vor allem und dann eben tatsächlich auch eine politische Frage, weil du das ja nur mit bestimmten Rahmenbedingungen und dann auch Investitionsstabilität, also Richtungssicherheit und sowas brauchen wir ja alles ein Stück weit, damit diese durch Investitionen mittelfristigen Returns on Invest, damit dieses Vertrauen noch weiter funktioniert. Und deshalb, ich finde die nationalstaatliche, europäische Ebene, gerade die europäische wird so wichtig sein, also wenn wir uns angucken, was da geopolitisch sich gerade Bahn gebrochen hat, zu denken, dass das wieder aufhört, ist eine steile These, glaube ich.
Ja, absolut.
Und deshalb ist es für diesen Kontinent in sich total schlau, also aus einer Sicherheitsperspektive heraus zu sagen, wir reduzieren das, was wir an Ressourcen brauchen aus dem Ausland, also gerade Deutschland, ne? Wir sind der Exportweltmeister. Ja, Importweltmeister bei so einigen Rohstoffen. Und wo kommen die her?
Gerade merken.
Also die Diskussion hatte ich auch schon mit auch österreichischen Top-Bankern. So, ja, die Afrikaner, die kommen dann alle rüber. Und dann und ich so, ja, stellen Sie sich mal vor, die machen die Grenzen wirklich dicht. Rohstoffe bleiben da, Finanzflüsse bleiben da. Wer hätte dann das Problem? Aber das ist doch überhaupt nicht angekommen. Und deshalb aus Sicherheit heraus, aus Qualität heraus, aus wirklich so, ich hatte gestern auch, waren Menschen aus dem Handwerk wirklich da und Ingenieurinnen und Ingenieure schreiben mir diese E-Mails so, hey, klar können wir das besser. Und das ist doch der Impuls. Wir wollen ja nicht alles ausmachen, sondern wir wollen einfach besser machen. Und wir wollen so machen, dass die Risiken reduziert werden und wir alle wieder mehr sinnhaft an etwas mitarbeiten können, von dem wir glauben, dass es funktioniert. Und ob das klappt oder nicht, ey, wenn wir uns mit der Frage zu lange aufhalten und den ganzen Tag darüber debattieren, es kommt ja jetzt, ne? Warum sagt Friedrich Merz jetzt, oh, 1,5 Grad schaffen wir nicht mehr. Ja, Herr Merz, aber Klimawandel ist nicht an, aus. Ja. Dann machen wir halt 1,6, 1,8, besser als 5, oder? Also wir hören jetzt nicht auf mit Klimaschutzpolitik. Und ja, aber deswegen immer wieder sagen, hey, komplexe Systeme sind ein zukunftsoffener Prozess und wir wissen es nicht ganz genau, aber je mehr wir heute die Dinge in die Welt bringen, von denen wir glauben, dass sie in der Zukunft ein wünschenswertes Ergebnis bieten, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Zukunft so aussieht.
Ein Faktor, der in der Wirtschaft auch großräumig umfahren wird, für den ich immer wieder die Flagge hochziehe, ist der Faktor Zeit. Also wer hat eigentlich gesagt, dass wir so unsere Lebens- und Arbeitszeit verteilen müssen. Das ist ja auch auf, optimiert auf maximale Ausbeutung der auch menschlichen Ressourcen und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und wie siehst du es, wie könnten wir zu einem anderen, wie nehmen wir auf diesen Weg, wie auch immer, ob es jetzt auf 1,5 oder 6 Grad oder wie auch immer der aussieht, wie können wir diesen Faktor Zeit auch mehr, Zeitwohlstand hast du, glaube ich, mal genannt, wie können wir schaffen, dass wir das auch unter dem sozialen Aspekt mehr einbauen, weil das eben keine privilegierte Frage ist, kann sich ich, die sich leisten kann, auf 3 Tage zu reduzieren, so arbeiten, sondern Menschen, wir haben ja jetzt in der Pflege und auch Kindergärtner und alles, ich denke, das gibt's doch nicht, wir arbeiten viel zu viel und wir dringen viel zu wenig. Wie können wir da den Faktor Zeit auch mehr bewerten und integrieren und auch Wirtschaft und politische Rahmenbedingungen davon überzeugen, dass das wichtig ist? Wir sagen ja immer, time is money. Wir schauen aber immer nur auf die Money-Seite. Nie wird die Seite mal optimiert oder einfach besser gemacht, nicht nur um den Status quo zu bedienen.
Ja, time is money ist ja schon total daneben. Time is life. So, und money is an invention.
Ja.
Und Geld haben wir schon ein paar Mal komplett neu erfunden, aber Leben hat einen ziemlich ähnlichen Rhythmus für alle. Und Zeit ist natürlich da eine wichtige Konstante. Aber ich finde alleine, dass das klar zu machen, dass A, lebendige Systeme einen bestimmten Rhythmus haben und Qualität irgendwann ja auch abnehmen muss. Ne, das merken wir jetzt gerade in den Kitas und in den Pflegeberufen, aber in vielen Dienstleistungen ja auch. Nur weil du es immer schneller machst, wird das, was entstehen kann, ja nicht besser. Also Ärztinnen, Ärzte, ich habe viele von denen in der Familie, dieses ja, pauschale Fallzahlen und dann musst du da irgendwie so und so viele Fälle in eine Stunde prügeln, was die Leute nun haben oder nicht, ist total egal. Und am besten irgendwas verschreiben, wo ein Titangelenk hinten rauskommt, weil dann verdient wieder jemand dran. Während wenn du präventiv arbeitest, bist du total unlukrativ. Also nicht besonders vielversprechende Patientin. So. Und da, ich glaube, was da total wichtig ist, ist einmal zu zeigen, dass betriebswirtschaftliches Denken und volkswirtschaftliches Denken überhaupt nicht das eine aus dem anderen entsteht. Also für die Volkswirtschaft ist es total super, wenn Leute gesund bleiben. Für uns als Lebensqualität ist es auch ziemlich super. Für die Geschäftsmodelle, die an unserem Kranksein verdienen, nicht so geil. Und dann sind da vielleicht Arbeitsplätze gefährdet. Oder man sagt, ja, dann reduziert doch, wie viele Leute, also wie viele Stunden da drin gearbeitet werden muss. Und dann ist auch die Krankheitsrate vielleicht weniger. So, dann brauchen wir gar nicht mehr so viel Angebot. Also man kann ja auch da wieder überlegen, wie kommt man in diese positiven Verstärkungen rein. Und gerade diese Diskussion über, warum sollten wir, das habe ich auch versucht nochmal aufzuzeigen von den Ökonomen, die in die Zukunft gedacht haben, für die war das total logisch, wenn wir genug materielle Versorgung haben, dass wir dann weniger arbeiten, also dass wir dann Dinge tun, die wir gerne tun und dass wir uns um Familien kümmern, um Kultur kümmern, um Bildung kümmern, um uns selbst und Gesundheit. Für die war das überhaupt nicht vorstellbar, dass in einer Überkonsumgesellschaft wir alle noch mehr arbeiten. Und deshalb auch da wieder die Frage zu stellen, wieso ist denn so? Und muss das so sein? Und auch da wieder das Verbindende zu suchen. Und es ist ja interessant, wie die nächste Generation total der Quälfaktor wird für die Arbeitgeber, die einfach gerne ja diesen Rhythmus wollen. Und die sagen, naja, nee, Work-Life-Balance finde ich ganz wichtig und so. Natürlich knirscht es im Moment, aber ohne Knirsch kommen wir aus der Beschleunigungsschleife ja nicht raus. Und dann wieder nicht die Individuen zu beschuldigen, sondern sagen, ah, wir erkennen doch, wir haben einen Entwicklungsstand erreicht, wo das vielleicht ein Thema wirklich ist. Und dann geht es nicht um die Zukunft der Arbeit und wir denken, ah, die 40-Stunden-Woche, die müssen wir jetzt gegen alle Strukturveränderungen verteidigen und nur dann ist ein Arbeitsplatz gesichert und gut, sondern nee, die Arbeit der Zukunft. Also was brauchen wir in Zukunft? Was wollen wir in Zukunft schöpfen? Und diese Tätigkeiten, wie können wir die ermöglichen, dass Menschen die tun können? Und zwar in einer Form, das ja, gibt es jetzt auch Studien dazu, ne? Wenn du mehr Zeitwohlstand hast, dann reparierst du eher mal was, dann gehst du mal um die Ecke, dann läufst du halt irgendwie in den Biomarkt. Und also diese Möglichkeiten, etwas, was nicht nur auf dem Highway angedockt ist, überhaupt in dein Leben wieder einzubauen. Und gleichzeitig gibt es vielen ja so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zurück. Also warum haben wir diese Do-it-yourself-Bewegung und dieses Gärtnern wieder mehr? Und für mich sind das alles Zeichen, dass wir so ein bisschen darüber hinausgeschossen sind mit dem, was wir uns eigentlich tatsächlich wünschen. Und wenn das, was wir ganz realistisch sagen würden, ein gutes Leben ausmacht, in einer vermeintlich fortschrittlichsten Gesellschaft eine Utopie ist, dann haben wir ein Problem.
Ja. Ich lade ein, hier anzuknüpfen an Fragen oder Kommentare, Wünsche, Hoffnungen.
Ja, vielleicht auch eine Zusammenfassung eures Gesprächs. Also ich aus meiner Perspektive beobachte auch viele Felder in meinem übergreifenden Wandel, also Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung, Gesundheit und so. Und ziehe mir überall die Impulse rein und scanne die Bücher und höre Podcasts und so. Und für mich habe ich mir das Bild gemacht, dass wir im Moment in einer Transformation, also in einem Sprung sind, von einer leistungsorientierten Welt in eine, ja, sag ich mal, kooperationsorientierte Welt, was du ja eben auch sagst mit der Anthropologie, dass es halt von diesem Ausbreiten immer mehr und Ego, und, also was ja für die Einzelperson gilt, aber auch fürs Unternehmen, hin zu mehr Empathie miteinander, Teamorientierung, sowohl auch für die Einzelperson als für die Unternehmen zum Beispiel oder auch andere Organisationen. Und da beobachte ich in diesem Zuge, dass die Führung, also die Leute, an denen man sich orientiert, zunehmend mehr empathische Menschen werden. Also wie du zum Beispiel auch mit deiner Female Leadership Academy, die setzt sich für dafür, also auch für eine empathische Führung sozusagen ein. Und ihr tut das genauso. Und das sind empathische Feinfühle, die Menschen, die aber trotzdem mutig vorangehen. So, und das ist so das, was ich überall beobachte und was in manchen Bereichen schneller sich verändert und in manchen Bereichen halt so das Gefühl besteht, das wird sich nie verändern, aber vielleicht irgendwann komplett zusammenbrechen wird und dann also wie Menschen, die sich nicht helfen lassen wollen, die irgendwie ein Problem haben, wenn die halt nichts tun, dann rechnen sie halt von mir zusammen. So. Das ist so mein Fazit, was ich beobachte. Teilst du solche Beobachtungen? Wenn ja, wie kann man diese empathischen, feinfühligen, differenziert denkenden Menschen, wie kann man besser unterstützen? Also vielleicht auch sich gegenseitig, so wie wir uns hier auch zusammen tun, austauschen. Dass einfach der Rückhalt stärken für die Vorangehen in dieser Zeit.
Auch für die Misfits.
Also ich finde den Punkt super wichtig. Ich glaube, dass wir da auch tatsächlich an so einem sozialen Kipppunkt sind. Weil vorher wurde das ja gerne als so, ja, ja, das ist so das Sonntagsreden, ja, ja, das könnt ihr zu Hause machen, ne? Das ist so Family, aber wenn es im Business ist, das ist halt anderer Talk. Und dadurch, dass es jetzt andere Businessmodelle gibt, mit dem New Work oder Holakratie oder so, es wird ja viel auch experimentiert, wie man das strukturell besser einbauen kann. Bis hin zu der Frage, welche Bildungskonzepte passen damit zusammen, weil Verantwortungsübernahme, mitreden wollen und schimpfen wollen alle und dann die Verantwortung übernehmen für dann das Umsetzen, dann wird es immer ein bisschen dünner. So. Also wie kann das eben auch kulturell gehalten werden? Ne? Und dann sprechen wir von Fehlerkultur und so. Also dieses Gefühl von, so wie es vorher war, wird es nicht funktionieren, bricht sich so weit Bahn, dass diese Stimmen anders gehört werden können. Und trotzdem merke ich das ja zwischendurch auch, und deshalb ist der Punkt so wahnsinnig wichtig, sich zu unterstützen. Wenn sich jemand mutig traut, das auszusprechen, sind das ganz spannende Momente, gerade wenn das eine Hierarchiefrage noch ist. Weil je nachdem, wie dann die hierarchisch übergeordnete Ebene antwortet, ist es wahnsinnig wichtig, was kommt aus dem Rest des Raums oder eben aus dem Rest des Systems. Weil es geht sonst auch ziemlich schnell, selbst wenn jemand, habe ich ein paar Mal die Erfahrung gemacht, reinhört in das System und dann so quasi als Delegierte etwas vorträgt, und dann findet das nicht so Anklang bei der Person, die aber noch oben drüber sitzt. Und dann guckst du so ein bisschen, ihr steht doch hinter mir und dann so, okay, ich bin euer Windschatten, ich verstehe das schon, aber das wird bedeuten, dass der Windschatten jetzt wegfällt. Ne? Und das ist total wichtig, deshalb, also so diese Heldengeschichte der Zukunft auch wirklich zu sagen, es braucht Führungsfiguren, die einfach in dem Moment vielleicht eine Form finden, was anders zu formulieren oder in dem Moment einen Mut haben, aber wenn sie nicht getragen werden im Systemischen, was nicht eine Dominanzstruktur sein soll, dann ist es gefährlich auch für sie. Und deshalb braucht es diesen Moment von, nee, so ist jetzt nicht okay, wir möchten das anders thematisieren. Und es muss ja nicht auch dann direkt auf die eine Seite gehen. Häufig ist ja erstmal ein Einladen darüber, sich in einem vernünftigen Prozess zu verständigen, was da eigentlich gerade passiert. Und dieses, wie gehen wir miteinander um? Nicht ich habe recht, du hast recht, sondern erstmal, wie finden wir einen Raum, damit wir hinten rauskommen, wo überhaupt beide äquivalent, also auf Augenhöhe gehört werden können. Das alleine zu verteidigen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil sonst geht es schnell, dass sowas eben sich nicht verbreitet, sondern umgekehrt eine Kultur der Angst entsteht, weil man gesehen hat, ups, Kopf ab.
Ja, vielleicht kann man sowas ja auch in Organisationen oder in anderen Konstellationen auch bestärken, dass man dafür sensibilisiert, dass die Leute mutig vorangehen, dass auch diejenigen, die nicht vorne stehen, aber das unterstützen, auch ihre Bestätigung signalisieren und vielleicht auch nicht nur sturen blicken, sondern auch sagen, ja genau, das denke ich auch. Oder das denke ich nicht, ist ja auch genauso wichtig.
Genau. Ja, aber nur so kommen Trendwenden wirklich an, ne? Ja. Also wenn alle dann eher so ein bisschen verstört zugucken, wie unangenehm das ist, was da gerade passiert und denken so, hoffentlich bin ich als nächstes dran, dann ist das vielleicht ein nachvollziehbares Gefühl, aber das wird an der Praxis und an der Dominanzkultur nichts ändern. Ne?
Ich lese nur kurz was vor aus dem Buch, weil das ist genau eine Situation, die in diesem Buch, ich hoffe, ich darf noch aus deinem
Alten. Aber sicher. Nee, die haben ja Gott sei Dank eine lange Halbwertszeit, weil ich nicht...
genau so eine Situation, die du gerade beschreibst, und zwar... warst du in einer Vorlesung, wo der Professor erklärte, dass ArbeiterInnen immer dorthin reisen werden, wo sie den höchsten Lohn bekommen, auch wenn das bedeutete, dass sie in ein anderes Land umziehen müssen. Als ich mich meldete und fragte, wie viel Armut vor Ort und Lohnunterschied Menschen denn ihre Familie verlassen würden und wie es sein kann, dass für einen solchen Aufwand auf Seiten der ArbeiterInnen keinerlei Kosten in dem Modell auflaufen würden, wurde es plötzlich still im Hörsaal. Der Professor sah seinen Assistenten an und die Studentinnen starrten mich an. Der Windschatten. Schließlich ertönte, Seht her, da spricht ein warmes Herz. Das ist das, auch das Herz, was wir... Eine Beantwortung meiner Frage blieb aus. Seitdem beschäftigte es mich, wieso die Wirtschaftswissenschaften sich gern über ein kaltes Herz rühmen, um was daran gut sein sollen. Die Erklärung, warum wir keine nachhaltigen Gesellschaften zustande bringen, fühlte ich mich aber bei einem bedeutenden Schritt näher. Ich beschloss, eine Doktorarbeit zu schreiben, in der die Ideengeschichte der Ökonomie im Mittelpunkt stand und zu hinterfragen, wie diese Phantomwelt entstanden ist und welche Rolle der Ideen in der Entwicklung von Politik und Gesellschaft spielen. Und das ist mal, glaube ich, so eine Situation, da ist das Herz, the heart, ist auch wieder im Spiel. Und es stimmt, das hat mir auch so dieses Belächelnde, fast schon so ein erhabene, ja, so süß, ein warmes Herz, nice to have.
Geile Gender-Perspektive auch drin, ne? Der alte Super-Prof und du fragst ihn so, also inhaltlich nicht so richtig überzeugend, dein Modell sagt null Kosten, während die Leute irgendwie ihr Leben verlieren. Kannst du das mal erklären? Und dann so, ah ja, ein warmes Herz. So.
Genau.
Nee, auf jeder Ebene dumm raus.
Hattest du da, waren andere Studentinnen danach, die irgendwie sagten, doch, das ist schon das Richtige? Weil da fühlt sich eher wie ein Windschatten an, was du aufgeschaut.
Nee, ich habe tatsächlich noch zurückgefragt. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich habe jetzt irgendwie noch keine Antwort auf meine Frage wahrgenommen. Und da merkte ich, wie so bei den Studentinnen sonst im Raum so ein bisschen dieser Panik-Mode eigentlich anfing. Was macht sie denn jetzt? Nee, es ist dann, also der Assistent hat noch irgendwas gesagt, er hätte auch Psychologie studiert und wir könnten jetzt in einer Pause oder so. Ja.
Pausenthema. Ich habe aber da hinten noch eine Frage gesehen.
Ja, zur Vorrednerin auch. Also in Bezug auf, wie unterstützen wir denn die Vorredner? Was sind denn da ganz konkrete Verhaltenszeiten, um auch noch konkreten Tipps für uns vielleicht vorauszugehen? Was machen wir denn in der nächsten Situation, wenn jemand mündlich die Hand hebt?
Also ich finde, alleine im Raum hat es ja ganz viel mit Präsenz zu tun. Und ich kenne diese Situation so, dass jemand eben die Machtposition nutzt, mal eben kurz abmoderiert, dass das auch kein Thema ist und dann zum nächsten Punkt übergehen will. Und dann die Hand zu heben und zu sagen, ich glaube, der Punkt war noch nicht irgendwie ausreichend adressiert. Und auch, also wenn man sich dann traut und auch die Umgangsform mit einer berechtigt vorgetragenen Kritik und freundlich vorgetragenen Kritik ist nicht, was wir uns hier wünschen oder was wir irgendwie für eine aufgeklärte Kultur halten. Also das ist in dem Moment unheimlich wichtig. Und manchmal ist so der Erste oder die Erste zu sein auch noch ein bisschen sehr aufregend so. Und deshalb ist dieses, ich habe das mit dem Helden und mit dem Following, wie kommen soziale Kipppunkte rein in dem Buch, deshalb auch mal dieses Folgen zeigen, also dass man das darf, das Folgen und dann diese Einzelperson eben nicht mehr die Abweichlerin ist, die man rauskickt, sondern die eigentlich etwas ausspricht oder etwas hebt, was in der Situation schon angelegt ist. Und das kann dann aber nur wirklich gehoben werden, wenn andere mitziehen. Und es macht ganz viel, es kann ja total freundlich sein. Manchmal, also ich mache viel, dass ich einfach ein Unwohlsein äußere. Und ich finde das total legitim, weil du stürzt dich ja nicht auf die eine oder andere Seite, sondern du beleuchtest den Prozess in dem Moment und sagst, das finde ich nicht gut. Also wie jetzt diese Situation gelöst würde, das ist mir unwohl, das finde ich nicht angemessen. Oder also häufig reicht das schon. Du musst nicht gleich schon sagen, für wen du bist, ne? Sondern eher zu sagen, können wir das bitte nochmal so anschauen, dass A, vielleicht alle verstehen, worum es wirklich geht, B, wir nochmal ein paar mehr Perspektiven einholen und C, die Umgangsform einer Lernkultur, das wird ja überall draufgeschrieben inzwischen. Dann kann man ja auch mal so Werte, die irgendwie auf den Webseiten rumgeistern, ein Modikum für ernst nehmen. Ne?
Ich gehe mal hier in die Richtung, da war noch eine Frage.
Genau, ich habe noch folgende Frage und zwar, wir sprechen viel davon, was wir selber irgendwie machen können und verändern können. Und natürlich ist das irgendwie auch entscheidend für jede einzelne Person, was wir beitragen können. Aber es gibt ja immer diesen schönen Begriff System Change, not Climate Change. Und für mich ist wirklich so diese Kernfrage, wie kriegen wir diesen Systemwechsel, diese Transformation hin? Und da haben wir jetzt ja nicht irgendwie 100 Jahre Zeit. Und es gibt natürlich die Ansätze, ich selber engagiere mich für die Makroökonomie, aber es gibt andere Ansätze, Fairverse und so weiter. Aber wie kriegen wir denn wirklich diesen Wechsel nicht? Im Moment das Gefühl, das ganze Thema geht das schön mit Non-Financial Reporting, es gibt die SDGs, das ist alles wunderbar. Aber es ist irgendwie alles immer noch so in der Nische. Und ich habe immer noch so das Gefühl, ja, wir machen das so ein bisschen was, lass es mal machen, aber dieser große, Neokapitalismus, Neoliberale und so, die haben so eine Macht und eigentlich ist das mehr so ein nice to have Und wenn man dagegen verstößt, ist es sowas wie, wie soll man sagen, Kavaliersdelikt. Und wie kommt man eigentlich dahin, dass ich da, dass dieser Tiger auch Zähne hat quasi? Ich finde, es muss ja bestraft werden. Es kann ja nicht sein, ach, das ist aber böse, was du da gemacht hast, das ist aber nicht schön. Sondern da muss wirklich, da muss man damit nachfragen, was gemacht werden, damit sich auch was ändert.
Also es gibt ja viele Initiativen dazu, ne? Also weil Alexandra da ist im World Future Council, haben wir uns ja viel für zum Beispiel Verbrechen gegen zukünftige Generationen oder jetzt Ökozid oder dass es jetzt ein Recht auf intakte Natur auf der UN-Ebene ernsthaft auch verhandelt wird und so. Das sind ja Bemühungen in die Richtung, ne? Oder dass man jetzt zum auch durch Rechtsprechung, Shell wandert dann erstmal schön nach Irland ab, wenn Niederlande zu unbequem wird, aber dann muss halt die Konsequenz auch irgendwann mal sein, boah, wenn ihr noch einmal irgendeine Werbeanzeige oder irgendwas rausgebt, wo ihr tut so, als wärt ihr Teil doch der Zukunft. Nee, ihr seid fucking past. So. Und dann seid wenigstens ehrlich damit. Bereichert euch daran, aber seid ehrlich damit. Weil die Friktion ist ja eine wichtige. Also du kriegst nur Veränderungen rein, wenn die Friktion im Weitermachen wie bisher zu groß wird. Und das kann ja unterschiedliche Auslöser haben. Also du kannst ganz viel Mitarbeiterunzufriedenheit. Also viele sagen mir, Unternehmen, die mich einladen, wir müssen was machen, weil die Leute, gerade die Jüngeren, die bei uns arbeiten, die wollen wissen, was wir tun. Die wollen nicht bei uns arbeiten, wenn wir nicht ein bisschen klarer sind mit dem, wo wir hingehen. Dann gibt es natürlich auch Investoren und Investorinnen, die jetzt versuchen, so einen aktiveren Part zu spielen und zwar nicht in Richtung, wir wollen für uns das meiste raus haben, sondern wir wollen zusehen, dass ExxonMobil oder andere auch mal ein Stück weit eben langfristig Transparenz einziehen lassen müssen. Es gibt Möglichkeiten, natürlich durch Shaming und Blaming oder an die deutsche Umwelthilfe zu stiften, die ja eigentlich nicht mehr machen, als zu sagen, es wäre super, wenn ihr euch mal an die Gesetze hieltet. Und dafür kriegen die Todesdrohungen. Ne? Also natürlich ist das eine verrückte Welt, aber wir können alle immer wieder versuchen, welcher Hebel ist denn derjenige, der in uns die Energie oder das Herz mittragen kann, weil sonst hält man es nicht so gut aus auf lange Frist. Ne? Und deshalb ist auch okay, mal das eine, mal das andere zu machen, je nach Lebensphase oder Energielevel. Wichtig ist ja, dass du etwas tust, von dem du denkst, das ist überzeugend für mich gerade, dass es ein wichtiger Beitrag dazu ist. Und wann die Summe der Beiträge kommt, an eine Größenordnung kommt, wo wir sagen, so, jetzt dreht sich das, was Standard ist. Also so ein bisschen kommt es ja hier und da, ne? Dass man anfängt, sich recht zu fertigen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Und das ist das Interessante, wo so Normenkaskaden oder sowas eben auch stattfinden. Und dann eine Transparenz einzufordern, was ja von der EU jetzt zum Beispiel auch kommt. Nicht nur irgendwelche schönen glossy Reports, sondern eine gewisse Standardisierung, damit man wirklich eine Vergleichbarkeit hinbekommt. Es ist langsam, aber es passiert schon sehr viel und wir wissen nicht genau, wann dann eben die Summe ausreicht oder ob es eben einfach eine fette Krise braucht, die nächste. Aber die Krisenhaftigkeit schiebt uns ja sowieso in die Richtung. Und es werden die Lösungen dann gebraucht werden, die das aus dem Freiwilligen heraus schon mal versucht haben umzusetzen. Und das nicht aufzugeben, also zumindest in der Welt, in der ich leben möchte, wird es die brauchen.
Der Faktor Zeit, mein Sohn hat mir heute Morgen, ich sollte doch bitte Patterson durch den Garten mit dir besprechen. haben wir eine Frage, seine Quizfrage an mich war, was braucht man als Gärtner vor allen Dingen? Gute Laune, schönes Wetter oder Geduld? Und er hat dann selber geantwortet, Geduld, aber gute Laune sei auch schön. Aber tatsächlich die Frage der Geduld, wie viel Geduld hat man als Individuum, wo man weiß, man hat so wenig also man hat viel Herz und viel Willen und viel Ja und viel, also schon, und aber die Hebel sind doch so klein im Vergleich zumindest zu den politischen und den wirtschaftlichen Hebeln, die deutlich größer wären und ja dann einem auch die gute Laune vermiesen kann.
Aber in die Politik gehen?
In die Politik gehen, und das zum Beispiel, das haben viele Leute schon an mich reingetragen und da sagt mein Herz nein. Ich glaube, da bin ich nicht stark genug für oder es wird es zu sehr verdunkeln. Ich habe schon so viele Kämpfe innerhalb von, ich sag mal, Wirtschaft, aber auch familiär und viel Familie in Amerika, viele Trump-Wähler und so. Und da geht so viel Energie drauf. Wenn ich denke, das würde potenziert auf einer öffentlichen Ebene, I cannot, da will ich nicht mit, die Seele dunkel. Aber ja, in die Politik gehen, vielleicht muss man da sich mehr trauen. Aber meine Frage, die ich stellen wollte, ist so, haben wir die Geduld, also man muss Geduld auf der einen Seite haben, aber haben wir die Zeit, um die Geduld zu haben, vielleicht so rum?
Ich weiß nicht, ob sich das Gefühl jeden Tag als Geduld darstellt. Aber vielleicht ist es auch Ausdauer an einigen Punkten eher, ne? Und dann aber mit dir selber nett sein dürfen. Also das ist das Wichtige, damit das Leben weiter als Geschenk auch wahrgenommen werden kann. Ne? Und das begegnet mir wahnsinnig viel im Moment, nicht nur bei der jungen Generation, auch bei der Elterngeneration, die genau an dem verzweifeln und dann das Gefühl haben, wie kann ich meinen Kindern ihre Zukunft retten? Und deshalb nett zu uns bleiben bedeutet, meinen Wirkraum zu nutzen, aber auch nicht zu denken, dass der endlos groß ist. Sondern es sind so viele andere, in Demokratien insbesondere, ja, und ich glaube, in Diktaturen ist es einfach schlimmer, ne? Diese ganze Idee, dass wenn da oben eine Person bestimmen würde, das bestimmt benevolent ausgeht, ist ja eine steile These in sich schon. Und deshalb jeden Tag zu überlegen, was kann mein Beitrag sein, und jeden Abend aber auch zu sagen, hey, du darfst sein. Und du bist nicht für die Gesamtsumme verantwortlich. Und deshalb habe ich mit dem Begriff der Hoffnung sehr stark gearbeitet, weil es interessant ist, wir haben da wieder nur zwei Codes, ne? Pessimisten, Optimisten. Und Pessimisten haben dann so diese bequeme Rolle, so, ah, fährt eh gegen die Wand, deshalb ist voll okay, dass ich mich um mich selber kümmere. Ne? Wir haben das nicht in uns.
Oder meckern nur rum.
Oder meckern rum, genau.
Auch zu viel Energie.
Und auf der anderen Seite wirst du ja fast aggressiv angegangen inzwischen für, wie können Sie doch optimistisch sein, das ist doch naiv. So,
ja.
Okay, dann machen wir den Möglichkeitsraum gar nicht mehr auf. Auch nicht so richtig hilfreich. Und dieser Hoffnungsraum, der ist ja der, zu sagen, ich weiß es nicht, ob es im Ende so rauskommt, wie ich will oder wie ich mir wünsche, aber ich weiß heute, was mein Schritt in die Richtung ist, um es möglich zu machen. Und dieses, ja, immer den nächstmöglichen Schritt zu finden und darüber mit anderen in Resonanz zu treten und diese Unsicherheit darüber und zum Teil auch Angst darüber teilen dürfen, hilft uns auch, das Verbindende wieder zu spüren, anstatt dass wir so wahnsinnig sauer auf alle anderen werden. Und deshalb sind Räume wichtig, wie auch hier heute Morgen, wo wir uns als Menschen wieder mehr begegnen. Und ich glaube, dass das gerade nach diesen 2 Jahren Digitalpandemie richtig wichtig ist, dass wir uns wieder spüren. Also alle Rezeptoren, die uns gegeben sind, wieder in Schwingung bringen können und uns erlauben, gut kuratierte, deshalb danke auch an dich, Austausche auch auf dieser tieferen Ebene führen zu dürfen.
Absolut. Oh mein Gott. Aber warte mal, ich habe Tina als...
Ja. 2 ganz kurze Anmerkungen zum Thema Gemeinwohlökonomie. Wer selbstständig ist oder mit seiner Firma sich mal darüber informieren will, macht ab und an Workshops hier. Einfach damit das, um mal das einzubringen oder sprechen auch in unseren Abendsalons drüber, das nur am Rande. Und eine Anmerkung noch zu Thema Aufwand, wenn man fragt nach Politik und warum das vielleicht dauert und durch. Ist einfach, wenn man bei sich selber mal schaut, wie schwer es ist, sich selber, obwohl man doch besser sein möchte, besser zu werden, die Kleinigkeiten wegzulassen. Doch so, also so, das, ich glaube, das ist dieses dritte System Mensch. Aber ich finde, wenn man auch hinschaut, was passiert, passiert ganz, ganz viel schon. Das ist total schön. Das war nur die erste Anmerkung. Zweite Anmerkung ist, was ich mir einfach wünsche, dass gemerkt, arbeitet sehr viel über das Thema Improvisation, weil ich Festivals kuratiere und gerade Jazz-Festivals, die Leute spielen miteinander. Mhm. Und ich habe einen Satz geprägt, das Wesen der Improvisation ist Zuversicht. Und ich glaube, dass wir mit Zuversicht im Imperfekten sein müssen. Wir sind alle ein Wahnsinnsdruck, so perfekt, und wir müssen dann die richtige Antwort haben. Lass uns doch Zeit nehmen, auf dem Weg dahin, falsche Antworten zu haben und auszuprobieren und miteinander zu spielen, zuhören und so. Das ist so ein Thema, was mich total umtreibt. Können wir nicht mehr spielen? Können wir nicht mehr halbfertig sein? Können wir nicht mehr... Und dann mal schauen, was kommt, und mit Zuversicht in diesen Raum gehen, weil es sind irre Potenziale da. Meine Frage an dich ist nochmal, was du vorhin gesagt hast mit diesem, ja, dann steht man da und dann wird man zwar eingeladen, aber am Ende wollen dann bestimmte Führungskräfte vielleicht doch nicht das ändern, was sie eigentlich verändern sollten. Und ich frage mich, ob wir in dieser ganzen Diskussion, dieses großen Wandels, den wir für die großen Unternehmen schaffen müssen, wie sehr steht uns die ganze große Gender-Debatte da im Weg? Also ich habe das Gefühl, wir haben einen riesen... Weil es ist toll und wichtig, dass auch die Frauen nach vorne kommen, aber dieses Bashing der alten weißen Männer müssen wir nicht auch wieder viel mehr moderieren und auch fragen, was sind eure Ängste, eure Machtverlustängste, und können dieses, wir haben so viel über Empathie gesprochen, können wir nicht auch für die Empathie haben und sagen, ihr habt das einfach immer so gemacht, weil wie können wir jetzt mit euch zusammen das verändern? Und ich habe das Gefühl, wir machen einfach so krass Leben gerade auch, und verlieren dabei wahnsinnig Zeit.
Und Energie.
Diesen Leuten auch. Steht uns das im Weg, oder ist es eigentlich gut, dass wir das parallel auf diesem Level so pushen?
Nee, ich, also es, eigentlich ist ja diese Bezeichnung alter weißer Mann auch versuchen, ein Label zu finden, mit dem ich auch eine Stanze mache. So, ne? Und es sind ja alle auch ein Stück weit gefangen in den Strukturen. Deshalb wird es individuell immer unterschiedlich sein. Also wie viel versuche ich beizutragen einer Veränderung dieser Strukturen oder genieße ich die und nutze die, um alles, was kommen will, runterzudrücken. Das gibt es ja beides, ne? Und das haben auch manche Frauen ja ziemlich super drauf. Oh. Und von daher finde ich dieses Mann-Frau-Kodieren überhaupt gar nicht hilfreich, sondern ich finde eher diese, wie können wir feminine, oder im Buch habe ich Jan Eislers Arbeit benutzt, mit partnerschaftliche Kultur und Strukturen wieder stärken, raus aus diesen Dominanzstrukturen, in denen diese Angst dann so stark wird, oh, wenn ich mich nicht nach oben kämpfe, dann bin ich nur noch auf der Ebene, die empfängt. So, ne? Und wenn ich oben bin, muss ich alles tun, dass niemand anders hochkommt. Und wer das verkörpert, ist ja im Prinzip egal. Das ist was ganz stark Kulturelles. Und natürlich können wir das mit dem Begriff des Patriarchats, ohne dass man sagt, das kann nur Mann, Frau, entweder oder in sich tragen, als eine sehr extraktive Form des Umgangs beschreiben. Aber ich würde niemals sagen, dass das eine bestimmte geschlechtliche Form mit sich bringt oder einen bestimmten Körper braucht, um in die Welt getragen zu werden. Und ich glaube, den Punkt, den du machst, der ist unheimlich wichtig. Ich habe das versucht, durch transformative Innovationsforschung, die sagt, wir brauchen beides, wir brauchen Palliativschwester und Hebamme in diesen Übergangsprozessen. Ne? Also deshalb wie das Neue rausholen, aber auch das andere gehen lassen. Und ich sage das ganz oft in Vorträgen, hört doch auf mit diesem Abwehrkampf-Rhetoriken, weil es ist Größe, wenn ich frühzeitig etwas gehen lasse, bevor ich müsste, bevor die Krise mich zwingt, und damit etwas Neuem schneller ins Entstehen helfe. Und dieses Loslassen komplett zu feiern, anstatt zu sagen, oh, siehst du, die hat es nicht geschafft, bis zur Pensionierung an der Spitze zu bleiben, sondern die oder der hat es geschafft, mal früher beiseite zu treten, weil eigentlich Lebenswerk, Einkommen, whatever ist da und jetzt mache ich Raum für die Nächsten. Das wäre ja exakt so eine Form, und auch wirklich zu schauen, Danke zu sagen. Also eine Zeit lang waren ja das auch die Lösungen, von denen wir gedacht haben, damit kommen wir vorwärts. Im Detail kann man sich darüber streiten, wie viel also Dominanz du bist. Genau. 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 Ja, aber es kommt schon aufs Individuum an. Bei manchen muss man den Steigbügel wegziehen und auch nicht schubsen. Ja.
Ich gehe mal an Rosa, vielleicht sagst du auch, was du machst. Ich mache auch ganz tolle Arbeit.
Ja, vielleicht noch daran anschließend an die Frage, was ist eigentlich das große Ganze? Ich habe eine Organisation mitgegründet und wir schauen uns wissenschaftlich an, was macht soziale Bewegungen eigentlich erfolgreich und was nicht, und versuchen das dann in die Bewegung zurückzutragen und arbeiten auch mit verschiedenen Organisationen oder Kollektiven zusammen, Initiativen. Und davon wollte ich auch ganz kurz erzählen. Unsere halbjährige Fellowship, die gerade zu Ende gegangen ist, hat sich eben genau mit der Frage auseinandergesetzt, was macht denn jetzt soziale Bewegung erfolgreich? Welche Faktoren können wir wiederholbar machen? Mhm. Und interessant war, es gibt keine Faktoren, die ganz klar zu diesem Causing Change beitragen, sprich ganz klar den Wandel verursachen. Sondern es gibt aber Faktoren, und die können wir auch wiederholbar machen, die können wir zurück in Bewegungen tragen, die contributen, also die beitragen, wie du auch gesagt hast. Und ich finde, für mich ist das ein wichtiges Mindset, was daraus auch entstanden ist, zu sagen, das, was ich mache mit meiner Initiative oder mit meinem Wirken, kann dazu beitragen, kann contributen zum Change, aber es muss es nicht verursachen, es muss nicht das Causing, was ich suche. Und diese Alleinwirksame, das große Ganze, alle müssen auf ein Ziel steuern. Und genau, das fand ich irgendwie für mich wahnsinnig wertvoll, zu sagen, okay, ich habe meinen Einflussbereich und den nutze ich bestmöglich.
Tanzbereich.
Genau. Und das ist zum Beispiel auch eine weitere Erkenntnis, die wir daraus gewonnen haben, ist, dass die Nutzung von individuellen Stärken wahnsinnig wertvoll ist für den Erfolg von Bewegungen. Mhm. Sprich, dass innerhalb auch verschiedener Allianzen immer geguckt wird, wozu habe ich eigentlich Zugang, wozu haben wir Zugang und können den bestmöglich nutzen. Und das sind, Juristen haben andere Zugänge als Leute in den Medien, als Leute in der Medizin etc. Und dann nicht zu gucken, wir müssen alle an einem gemeinsamen Ding arbeiten, sondern genau in diesen verschiedenen Bereichen, wo wir unsere Expertisen haben, wirken. Und damit können wir ja schon am meisten wirken. Ich würde gerne auch so den zweiten Forschungsbereich dazu eine Frage hier stellen, den wir gerade laufen haben. Und zwar untersuchen wir jetzt gerade ganz konkrete Wirkungshebel für die deutsche Klimabewegung. Und du besprichst in deinen Veröffentlichungen ja viel transformative politische Maßnahmen, die vor allem Weichenstellungen sein können für eben langfristige Investitionsinstitutionen und Veränderungen. Und ich frage mich, was quasi jetzt gerade ganz konkrete, schon kurzfristige Emissionsreduktionen, was für Maßnahmen in kurzfristige Emissionsreduktionen herbeiführen können, die trotzdem auch langfristig zu diesem Wandel führen. Denn ich glaube, das ist etwas, was wonach gerade viele Initiativen, Bewegungen irgendwie suchen. Und ja, wir haben da verschiedene Matrixen schon aufgestellt und untersuchen das gerade, aber deine Perspektive ist auch. Ja?
Also im Prinzip seid ihr, wenn ihr die Studien angeguckt habt, da mindestens so gut informiert wie ich auch. Was ich glaube, im Moment wichtig zu halten ist, ist ja, dass wir in der aktuellen Situation mit gestiegenen Preisen für fossile Brennstoffe eigentlich das, was wir an Lenkungswirkung immer gesagt haben, wir bräuchten im Markt, freigesetzt haben. Und was macht die Politik? Mehrwertsteuer auf Gas senken, Tankrabatte machen. Also eine bestimmte Form von Gewohnheit und Anspruch an Versorgungshöhe festschreiben, anstatt zu sagen, wie können wir dann mit gezielten Unterstützungsmaßnahmen bei denen, die es jetzt sehr hart treffen wird und die natürlich noch in der Umstellungsphase sind, dann die nachhaltigeren Dinge, sprich neue Wärmepumpen etc., also bis das in den Häusern da ist, wird es für die teuer, aber wirklich nur bei denen unterstützen, wo man weiß, es geht nicht anders. Anstatt dass alle jetzt da rausgehauen werden, ja, bloß deine Konsumniveaus nicht reduzieren. Und wir sehen genau, was passiert. Die unteren Einkommen schränken sich ein und den oberen ist es total wurscht. Und genau deshalb steigt der Zündstoff in unserer Republik ja auch gerade so wahnsinnig an, weil wir keine ausreichend differenzierten Maßnahmen haben. Und gleichzeitig baut unsere Automobilindustrie halt weiter die dicken Schlitten und dann brauchen die 12 Liter und dann schreien wir in Zukunft, oh, wenn man sich nicht mehr 12-Liter Autos leisten kann, dass die Versorgungssicherheit ja gefährdet, ne? Und diese Aufwärtsspirale von wie viel Versorgungsanspruch haben wir eigentlich, hinter dem wir nicht mehr zurückfallen dürfen, den zu thematisieren und sagen, unter welchen Bedingungen fühle ich mich sicher versorgt, das kann ich ganz real rückkoppeln. Und es muss nicht mit einem Anspruchsniveau gekoppelt sein, von dem wir jetzt schon sagen, dass diese Kisten in der Zukunft gar nicht mehr fahren dürfen. Und trotzdem werden sie noch produziert. Und da wirklich ganz klar reinzugehen und zu sagen, das ist der Auftrag, weil du die Industrie meintest, aber auch die Politik, sowas darf nicht mehr gefördert werden. Und da müssen Standards jetzt reingezogen werden. Und das ist nicht Verbot, sondern das ist ein Top-Runner-Prinzip. So heißt das in Japan, dass du die effizienteste Möglichkeit nach vorne trägst und die ineffizientesten irgendwann auch aus dem Regal verbannst. Und das ist eine richtig ineffiziente Form, individuelle Mobilität anzubieten. 2,5 Tonnen, um 70 Kilo durch die Gegend zu fahren. Und dann bläst du wahnsinnig viel in die Umwelt. Also sprich, die Nebenkosten für die anderen sind gigantisch, selbst wenn du dich da groß und sicher drin fühlst. Und das immer wieder zu thematisieren und ganz klar zu machen, wir wollen uns das Thema volkswirtschaftlich nicht leisten, dass wir das alles mittragen sollen. Und dann haben wir nämlich auch anders Geld freigesetzt, weil wir nicht so viel für die Schadensbegrenzung oder wieder Aufhebung zahlen müssen aus der öffentlichen Hand, ganz andere Investitionen tätigen zu können. Aber du musst einmal komplett das Narrativ drehen und das ist so anstrengend. Und merkst ja auch, ich brauche ein bisschen für diese Antwort, weil man erstmal so abpacken muss, was wir typischerweise im Kopf haben. Und deshalb ist das Kommunizieren und wenn ihr da gute Slogans findet oder Visuals vielleicht sogar, ne, wo man mal flippt, wie wir eigentlich auf die Welt gucken, was da alles rausfällt, und was wir normal nennen und was da alles drumherum hängt. Ich glaube, diese Form von, wie verhandeln wir das, was da ist, wieso wollen wir das eigentlich erhalten und auf Teufel komm raus verteidigen, das geht doch viel besser. Und warum fängen aber heute die Weichenstellungen an?
Sehr stark. Ich habe eine Runde, weil ich schaue auf die Uhr. Ich bin ganz 9.30 Uhr, kommt ein Taxi.
Aber 10.05 Uhr fährt der Zug. Also alles.
Verdammt.
Hauptbahnhof. Aber ich weiß nicht, wann der Dammtor fährt.
Ich check mal bei Dammtor.
Ja, so.
Ich check das kurz.
Ja, 5 Minuten.
Das stimmt.
Okay, cool. Nein, ich würde noch voll gerne nämlich mehr hören. Vielleicht können wir noch, ja.
Ja, wir warten.
Wo Macht verteilt ist im System, weil das eine ist, wie wir wirken, uns individuell, weil ich das sage, zum Beispiel auch häufig. Das eine, was ich individuell tun kann, ist aber, hast du ja auch gerade gesagt, so überzubewerten und so viel Last auf einzelne Schultern zu packen. Und da kommen zum Beispiel Genderfragen dann auch ins Spiel, nämlich, weil wo liegt die Macht? Auch systemisch verteilt. Und ich finde es dann, wo ich merke, dass ich manchmal hoffe, Ordnung, und das ist was Neues bei mir, und da gibt deine Arbeit in die Ordnung tatsächlich, wo ich meine Hoffnung so sehr, dass wenn ich mir dann angucke, dass die Macht nicht bei einzelnen Menschen liegt, weil die Menschen mir Hoffnung geben, sondern bei so menschenfeindlichen Systemen. Mhm. Und ganz krass ist es im globalen Finanzsystem, weil Anarchie, und dann sind wir nicht nur politisch in Deutschland, Europa, wo ja noch so ein bisschen ne, viel Schmerz, was Tolles irgendwie hervorgebracht hat, sondern wir sind auch in China, wo viel Schmerz was anderes hervorgebracht hat. Und dann ist alles miteinander vernetzt und basiert auf diesen unmenschlichen, kalten Narrativen. Und dann ist da nicht der einzelne Investor, die Investoren, sondern dann bin ich da im Zweifelsfall über irgendwelche Finanzprodukte invested. Und da wird dann gar nicht, da sitzen ja keine Menschen, sondern, und das ist ja das, was in Konzernen auch erlebt wird, dann geht es um Quartalsziele und dann ist das irgendwie so viel mächtiger als das, was ich für mich als Mensch mit anderen Menschen bewirken kann. Und das finde ich, und es ist im Gesundheitswesen ja schon so in Deutschland, wenn wir gucken, dann geht es um Planbarkeit und Kontrolle und darum, dass Ziele gesetzt werden und dann lohnt sich nicht, irgendwie pädiatrische Stationen zu betreiben, weil man so viel Kapazität vorhalten muss und Kinder sich so geschenkt planen lassen muss. Und dann gibt es eben keine Notaufnahme in der Nachbarschaft für kleine Kinder. So.
Und 58 Leute.
Genau. Und da frage ich mich, also was machst du, um da so einen Griff ranzubekommen und sich auch in Diskussionen mit anderen, die so tief in diesen kalten Narrativen verankert sind, davon nicht so überwältigen zu lassen, sondern da so dran zu kommen. Weil da so einen Griff zu finden und das auseinander zu sehen. Also vielleicht auch in der Unterhaltung. Ne? So. Weil das finde ich ganz schwer, manchmal nicht zu sagen, ja stimmt. Okay. Wir sind gerade auch
schon hier. Ja, weiß ich auch nicht, was wir, ja.
Wie wir da jetzt rankommen können. Und dann den Optimismus nicht zu verlieren.
Die Frage kommt
immer wieder.
Wie bleiben wir
beim Jahr? Naja, ich meine, also ehrlich betrachtet, ohne einen größeren ja, Crash in einer Form, wo es einfach nicht mehr funktioniert, von sich aus sehe ich im Moment auch nicht den Ausgang. Paul Gilden hat das mal in seinem Buch The Great Disruption geschrieben, wo er gesagt hat, es wäre super, wenn das Finanzsystem eher runterkommt, als dass wir unser Ökosystem komplett ruiniert haben. Weil das können wir nochmal aufbauen, das ist menschgemacht. Gletscher wiederherstellen haben wir bisher noch nie hingekriegt. So, ne? Und deshalb glaube ich, dass beides wichtig ist. Also wirklich immer noch zu gucken, wie kannst du da oben vielleicht Hebel identifizieren und zumindest Stellschrauben ein bisschen ändern. Und ich finde schon, dass auch eine Bereitschaft da ist, auch gerade bei sehr vermögenden Menschen darüber nachzudenken, wie können wir denn auch einen Teil wieder rausholen aus dieser Maschine und rückführen. Aber dann ist wieder ein Mangel an Vertrauen darin, das jetzt dieser Form von Politik zur Verfügung zu stellen, weil es als Besteuerung dann in den neuen Straßenbau geht oder so, ne? Das heißt, diese Rückkopplungsschleife, wo soll Geld wirken? Welche neuen Institutionen und Allianzen können wir da auch schmieden? Wie schaffen wir das vielleicht, dass Stiftungen nicht oder Stiftungskonstrukte für Share Deals oder whatever dann sich halt Ostdeutschland kaufen, den Boden und damit im Grunde genommen die Landwirtschaft komplett an den Ruin rantreiben und die ganzen alternativen Höfe kaputt gehen? Sondern vielleicht könnten das ja auch Investitionen sein, die sagen, wir wollen hier regional etwas schaffen. Also gemeinwohlorientiert das Geld dort binden, vielleicht partizipative Haushalte schaffen und dann mit denjenigen eine lokal organisierte oder zumindest erstmal primär orientierte Wertschöpfungskette aufbauen. Das heißt, du kannst ja mit diesen menschgemachten Inventionen relativ viel tun. Und ich glaube, das Wichtige ist, ja, auf das Große gucken und da zu Interventionsfindung gleichzeitig aber auch diese Resilienzpockets zu bauen. Weil wenn es knallt, dann ist es doch super, wenn wir verschiedene Orte haben, wo schon was funktioniert. Also wir haben irgendwann mal im Finanzbereich recherchiert, dieses Wir, das wird so als das Wunder der Schweiz dann irgendwie gefeiert. Das war eine regionale Währung, die dann einfach in dem Moment, wo 1929 der Kapitalmarkt kollabiert ist, eine ziemlich gute Zirkulation auf der regionalen Ebene weiter ermöglicht hat. Weil Geld ist ja eigentlich ein Vertrauenskontrakt. Das heißt, wie können wir auf regionalere Ebene tatsächlich schon solche Rückkopplungsschleifen wieder bauen, eine Form von Institutionalisierung und Verlässlichkeit und da etwas mehr rückführen? Also dass A, weniger oben rum flottiert und dass mehr Stabilitätszonen vielleicht schon entstehen.
Mir ist noch nicht ganz klar, einerseits reden wir von Postwachstum, soweit ich das verstanden habe, und dass der Kapitalismus ja Ursache, Großursache ist. All dieser Probleme und gleichzeitig reden wir von Umlenkung von Finanzströmen. Das sind ja doch Leute, die großes Kapital haben. Sie wollen es investieren und sie wollen ja irgendwie daraus ihr Return of Investment haben. Und das verstehe ich dann nicht. Letztlich, wenn wir weg wollen vom Wachstum, ist es doch, dann kann es doch nur eine Umverteilung des Kapitals und des Reichtums sein. Also wenn ich sage, ich investiere jetzt in irgendwelche Postwachstumsökonomien, dann sage ich doch eigentlich, ja, ich gebe jetzt mein Kapital dafür und erwarte aber nicht irgendwelche Renditen, sondern vielmehr, letztlich muss ich doch auf mein Reichtum verzichten und auf meinen Wohlstand und nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern was andere Ressourcen betrifft, Boden, Flächen und so weiter.
Das sind andere KPIs, die Postwachstum sind.
Naja, es spricht ja nichts dagegen, per se, zu sagen, ich verzichte auf das, was im Kapitalismus die typische Funktion von Geld ist, nämlich, dass ich es einsetze, um mehr Geld zu machen. Und dann ist mir der Prozess dazwischen ziemlich egal. Und das ist ja der Extraktivismus eigentlich. Ne? Also ich habe Geld, ich schicke es irgendwo rein, was da passiert, ist zweitrangig, Hauptsache es kommt hinten mehr raus für mich. Und viel haben wir ja jetzt auch noch, dass ich nicht mal damit in Berührung bin, wo das Geld wirkt. Ne? Dann ist es für mich auch nicht anstrengend zu sehen, was das vielleicht mit dem Gesundheitssystem oder sowas macht. Und Investition heißt ja aber eigentlich, dass ich Geld als eine Energie, die sie ja erstmal ist, es setzt etwas frei, weil Kontrakte geschlossen werden, in ein System so einbringe, dass ich mich dafür interessiere, was in dem System wachsen kann. Aber das kann ich ja ganz anders anschauen. Darum geht es ja, wie kann die Natur wieder wachsen, indem ich ganz anders Landwirtschaft betreibe? Wie kann die soziale, das soziale Kapital wachsen, indem wir in gute Prozesse, demokratiestärkende beispielsweise, oder eben aufwerten, dass den Personalschlüssel in all den Dingen, die wir als systemrelevant erkannt haben, in Bildung. Und wenn der Financial Return on Invest dann nicht das Primäre ist, manchmal nennt man es philanthropisch oder Impact Investing, oder das gibt es ja andere Kreativitätsräume, wie auch immer man den Return on Invest definieren möchte. Ich kann auch sagen, es ist dann aus dem typischen Finanzkapitalismusstrom rausgechannelt worden und bietet wahnsinnig viel Wertschöpfung, die aber eben nicht in einer größeren finanziellen Summe wieder zurückgeführt wird in den Kapitalstrom. Deshalb, es geht wirklich eher darum zu verstehen, was erlaubt Geld, welches Versprechen kann es reinbringen, dass Menschen einfach arbeiten können und ihre Tätigkeit, also das ist ja das Wichtige, Vermögen ist ja eigentlich ein Verb. Na, wir gucken mal auf diese Dinge, die da sind, aber wer vermag denn etwas beizutragen? Also die Natur vermag uns immer wieder das Wasser zu reinigen, immer wieder das CO2 zu binden, immer wieder die Luft zu reinigen, immer wieder uns Nahrung anzubieten. Menschen vermögen für uns das Leben schöner zu machen, sich umeinander zu kümmern oder tolle neue Inventionen auszugeben. All das vermag Geld nicht. Geld ist kein Verb. Geld ist eine Beziehung. Und so hat es zumindest ja auch Karl Marx damals erkannt. Es ist kein Ding, sondern es ist eigentlich eine soziale Beziehung. Und deshalb finde ich, brauchen wir es gar nicht gegeneinander stellen, sondern können einfach sagen, hey, wow, wie können wir denn diese Erfindung, diese Sozialtechnologie so weiterentwickeln, dass sie uns wieder hilft, diese Wertschöpfung zu ermöglichen und Menschen diese Tätigkeiten zu ermöglichen und Natur so zu schützen, dass sie das weiterführen kann und nicht das degradieren, damit mehr Geld um die Welt flottieren kann.
Aber die Rahmenbedingungen sind doch auch entscheidend beim Finanzsystem.
Klar.
Also vor über 20 Jahren habe ich mal bei einer Frauenfinanzgruppe ein paar tolles Marktland, glaube ich, noch anlegen wollen, dann hieß es, ja, also das Ökologische rentiert sich ja gar nicht, ne? Um nochmal.
Macht ja nichts, du kannst ja trotzdem dein Geld da rein versenken. Das ist ja deine Entscheidung im Prinzip, ob du sagst, ich will den Financial Return auf 3,5% oder 25 haben oder sagst, nö, will ich nicht, weil ich weiß, was dann kaputt gehen muss.
Also
ja.
Wo man sagt, so, da ist die mega Rendite und was war's?
Das stimmt.
Also, dann, ne? Also das würde ich jetzt auch gar nicht so dogmatisch sehen. Und vor allem kann man ja vielleicht auch, wenn ich einen Mehrwert kriege, also wenn ich jetzt wirklich in Dinge investiere, die mir als Gesellschaft was bringen, sprich wir werden so alt, wir werden vielleicht auch so krank, wenn ich jetzt in Dinge investiere, die Zukunft oder die mich dann noch betreffen, weil mich dann noch jemand pflegt, wenn ich krank und alt bin, dann ist es ja vielleicht auch was wert.
Ja, ich würde mir wünschen, dass der Finanzberater auch so spricht.
Aber ich kann ja auch mit einem großen Bankkonto ganz alleine vor mich hinsterben. Was soll ich denn? Ja, also denke ich dann.
Also jetzt müssen sie ja Nachhaltigkeit mit anbieten, ne? In dem Portfolio. Haben wir jetzt sogar gesetzlich irgendwelche Beratungsvorschriften? Ich weiß, geht langsam, aber passiert ja was.
Ich reiche mal an Birgit.
Ja, ich finde, jetzt haben wir irgendwie die letzten drei Fragen so ein bisschen so eine negative Weltuntergangsstimmung gegeben. Habe vor 12 Jahren im Bereich so Entrepreneurship angefangen nach der Uni. Damals musste ich allen erklären, was das ist und dass man mit Unternehmen auch was Gutes tun kann. Und in meinem Ziel war irgendwie so ein langer Passus, weil jeder hinterher sagte, man versteht absolut nicht, was es soll. Wir haben fast keine Entrepreneurs gefunden in Deutschland. Wir haben in Europa geschaut, wer macht denn sowas. wenn ich mir angucke, wo wir heute stehen, dann haben wir wahnsinnig viel Fortschritte erreicht. Es ist mittlerweile gang und gäbe, dass sich jedes Unternehmen Gedanken macht über seinen Einfluss, auch über seinen ökologischen Einfluss. Und insofern glaube ich, ist total wichtig, dass wir auch unsere Erfolge feiern. Mhm. Und das wäre meine Frage an dich. Ich bin auch so jemand, der keinen 5-Jahres-Plan hat und dann auch im Rückblick sagen kann, ach super, hast du ja geschafft, was du wolltest. Wie machst du das, dass du dich hinsetzt und sagst, auf dieses große Ziel, ich habe doch schon einen Fortschritt gemacht. Ne? Und wie kann man sich da auch selber motivieren, zu sagen, ich habe einen Beitrag geleistet.
Also ich glaube, die Idee von Wirkung ist total wichtig, sich immer wieder klar zu machen. Also wo habe ich in meiner eigenen Lebensführung was gemacht, aber wo merke ich ja auch aus Interaktionen, aus Resonanz, dass wir gemeinsam noch ganz andere Sachen bewirkt haben. Also wo kann ich A zurückgeben an die Menschen, die mich inspiriert haben, von denen ich gelernt habe, und wo bekomme ich etwas zurück? Und ich finde, diese Form von Rückmeldekultur oder Resonanzkultur, die hilft total zu tragen. Und die sollten wir uns viel mehr gönnen. Also ich mache das super gerne. Immer noch mal hinterher zu schreiben, danke, toll, oder auf das erste Buch eine Einladung, wie viele E-Mails ich bekommen habe aus allen Teilen der Welt oder Deutschlands. Ne, ist ja, ja gut, nee, jetzt ist auf 9 Sprachen übersetzt, die ich alle nicht lesen kann. Das ist total abgefahren. Bis auf Niederländisch. aber dieses Einladung angenommen und dann geschrieben, was sie gemacht haben in den unterschiedlichen Bereichen. Und das war immer so für mich die totale Schubrakete, weil ich das Gefühl hatte, oh toll, ich merke, dass wir im Ping-Pong, weil dann kann ich wieder erzählen, wenn es heißt, die Leute wollen das ja alle nicht, stimmt doch gar nicht so, ne? Da machen doch viele, ganz viele was. Und deshalb glaube ich, was du auch ansprachst mit dem, wo ist mein Wirkraum und wie können wir die Gestaltungsmacht, also im Positiven, ne? Ich kann etwas verändern zwischen den einzelnen Arealen, miteinander stärker in Berührung oder in die Wahrnehmung erstmal bringen oder im Idealfall auch strategischer vernetzen. Ne? Und dann ist es nicht, du musst das machen, das ist die einzig richtige Lösung, sondern hey, ich habe hier jetzt gerade und ich sehe dich oder ich kann mal auf dich referenzieren, aber mein Fokus ist hier und ist gut so, damit ich nicht ausbrenne. Und diese Arbeitsteilung als genau dieses, die Summe wird dann mehr sein, als die Anzahl der Teile zu verstehen und uns das immer wieder aber auch zu spiegeln und zu gönnen. Danke, du hast mir heute den Moment beschert, der mich wieder Ja sagen lässt.
Die Hand ist schon ganz lang oben, sorry.
Die Frage nach deiner Motivation hast du gerade schon ein bisschen beantwortet, mit diesem Wirksamkeit spüren. Wahrscheinlich hast du als Wissenschaftlerin auch diese Neugier in dir. Ich wollte eigentlich fragen, wie du dich dazu motivierst, auch immer wieder, wie Brené Brown so schön sagt, immer wieder in die Arena zu gehen, immer wieder dich ausstanzen zu lassen, immer wieder auch kontrovers entgegen zu den Uhren zu erklären. Aber wie soll das denn jedem vermitteln? Vielleicht kannst du da noch dazu sagen, ist das so diese Rückmeldung deine einzige Motivation oder was genau, wie bleibst du wirklich motiviert? Und die zweite Frage ist, kurz noch, wir können den Klappentext ja alle selber lesen, aber vielleicht magst du noch kurz erzählen, was dich, welche Gedanken dich zu dem neuen Buch gebracht haben. Mhm.
Also es ist tatsächlich eher so mit diesen Arenen. Jetzt vor so 3-4 Wochen habe ich auch gedacht, wisst ihr was, ey, dann... Nee, also jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Jetzt gehe ich auch mal 3 Wochen, 3 Monate, 3 Jahre, whatever it takes und mache einfach mal meine Kinder und mein Wirkraum wird so, ne? Lasst mich alle in Ruhe und dann ist mein Tag wenigstens ein bisschen planbar, mein Leben wieder ansatzweise in meiner gefühlten Kontrolle, so. Und es war genau diese Rückmeldung von... Wir sehen dich, wir sehen, was da passiert, wir sehen, dass das nicht richtig ist und wir stehen neben dir, was im Grunde genommen so wut dich wieder aufrichtet. Also das braucht zum Teil dieses, deshalb Aufstehen, wenn man sowas sieht, ist so wichtig, weil es die Person wieder aufrichtet und du kannst als Betroffene das nicht selbst tun. Und das hat mir, ich habe auch mit einem Mobbing-Coach gesprochen und alles, ja, gesagt, das Opfer kann es nicht selbst. Es braucht andere, die beschreiben, was da strukturell gerade passiert. Weil du sonst nur in Mimimi, Rechtfertigung, Mimimi und so, ne, wirst du gleich noch einen runtergedrückt. Und solange dann aber dieser Pull kommt und sagt, mach weiter und wir sehen das und du bist nicht allein und wir werden immer mehr, das zieht dann ja auch wieder. Ne? Also eigentlich bin ich getragen in den Momenten von anderen, sonst vergiss es. Hätte ich da auch zwischendurch nicht mehr die Energie dafür. Und deshalb habe ich auch das Wir so stark gemacht, um zu der zweiten Frage zu kommen. Das nervt ja einige total, ne? Weil wir jetzt gerade auch so die Ich-Kultur zelebrieren und wer spricht überhaupt im Wir und so. Aber systemisch betrachtet hängt eben alles zusammen. Und ich bin als Person mit meinen Entscheidungen, habe ich einen Einfluss darauf, was die Ich-Entscheidungen der anderen sein können. Ein Stück weit. Ich inspiriere, ich beschränke, ich normalisiere, ich innoviere und damit bin ich immer ein Teil von diesem evolutionären Gestaltungsprozess einer Gesellschaft. Und natürlich muss ich mich nicht für alles verantwortlich halten und natürlich haben wir Untergruppen, mit denen wir uns enger verbunden fühlen, aber dieses so zu tun, als könnte man die rausnehmen und sich für den Rest gar nicht verantwortlich fühlen sollen, das ist halt eine Geschichte, die uns sehr stark momentan legitimieren lässt, so ignorant eigentlich mit den Konsequenzen unseres Handels umzugehen und das auch noch als moralisierend denjenigen entgegenzuschleudern, die sagen, guck doch bitte einfach mal ehrlich hin. Ich will da auch nicht sofort Schuld zu schreiben, ich wünsche mir nur einfach, dass wir uns trauen, da einmal ehrlich hinzugucken und gemeinsam suchen, wie kann es denn vielleicht anders gehen. Und wenn du sagst, ich will gar nicht anders, ist auch okay, ist in Ordnung, ist deine freie Entscheidung, dann sollte es aber Konsequenzen haben und nicht mit einem irren Narrativ irgendwie sich rausgeredet werden. So muss sich ja keiner in irgendeiner Form verhalten, aber lasst uns hingucken, wie es zusammenhängt. Und deshalb eben dann auch zu gucken, was sind Strukturen, die es so schwer machen. Deshalb gibt es im ganzen zweiten Kapitel Systemfallen, die versuchen zu zeigen, in welchen Rückkopplungsschleifen und Logiken wir eigentlich so drinstecken, sowohl im technologischen Entwicklungsbereich als auch wie wir jetzt Governance-Strukturen und Regierungsformen gemacht haben. Und wie könnten wir da ein Stück weit auch ausbrechen, damit wir eben weniger die Schuld bei Einzelnen suchen, sondern sagen, wie können wir gemeinsam diese Regeln verändern, damit wir gemeinsam uns in diesem positiven Feedback-Loop bestärken können, anstatt an dieser Struktur zu verzweifeln, die es dann immer wieder so schwer erscheinen lässt. Und das war die Motivation, also wirklich zu sagen, wir können gemeinsam Strukturen verändern, alleine schaffe ich es nicht und deshalb ist das Wir wahnsinnig wichtig, ohne dass wir alle gleich sein sollen danach. Also wenn wir die Regeln wieder verändern, ist doch auch wieder mehr Raum da, wächst die Diversität, wächst die Freiheit, auch anderes auszuprobieren.
Wir hast du geprägt und wirkst.
Wie ja, genau.
Wirks, also weil wir alle wirkt sind im Sinne von wirkungsvoll sein können, das haben wir jetzt ja auch schon viel gesprochen und du hast den Begriff geprägt.
Nee, ich habe den geerbt von okay. Hans-Peter Dürr.
Ach ja, Dürr. Okay.
Ja, genau. Der auch World Future Counselor gewesen ist und für mich ein ganz wahnsinnig inspirierender Lehrer, weil der mir als Quantenphysiker erklärt hat, wie bescheuert das ist, dass wir die Welt so als dinghaft wahrnehmen, dass das ja gar nicht stimmt, sondern dass es alles Beziehungsgeflechte sind und viel Energie hin und her transportiert wird. Und deshalb wäre die Idee Realität mit dem Wortstamm Res, Ding, Sache, eigentlich eine falsche Bezeichnung von dem, was das meiste unserer Existenz ausmacht. Das würde nämlich eher aus Wirklichkeit und der Wortstamm ist interessanterweise Actua, also hat was mit Tun zu tun. Ne? Also ich tue etwas und es hat eine Wirkung auf andere und deshalb ist eine Wirklichkeit und wir wirken auf andere und alles ist im Fluss und in dem evolutionären sich gegenseitigen Beeinflussen dann eben auch. Und das fand ich so schön. Also ich habe ein paar Sachen von ihm mitgenommen. Ja. Ich dachte, danke. Ja. Aber das war ein.
Ich tue etwas, mir wirkt was oder ich tue nichts. Das hat auch eine Wirkung.
Exakt. Du kannst nicht wirken.
Genau, du kannst nicht wirken. Und auch, Kollege sagt, es gab dieses Pause machen und innehalten. Ich habe nämlich auch gerade ein paar Monate tatsächlich Pause von meinen Jobs gemacht und Stille zieht das Leben auch an, muss man sagen. Also das ist ja dann auch eine Komfortzone, die ich zumindest für mich sehr verlassen habe. Und da ist passiert aber dann auch was. Es hat auch eine Wirkung, nicht nur auf meine Familie, auch auf meine, ich sag mal, Performance im weitesten Sinne. Also manchmal ist es auch das Nicht-Tun, was vielleicht eine Wirkung entfaltet, weil man sich so gerne verrennt im Wirken. Und wir verrennen uns, wir haben noch 4 Minuten quasi und dann muss es wirklich gehen.
Ich wollte gerade schon zeigen. So.
Ja. Aber ich möchte nicht, dass du mir zukommen hast, aber ich erlaube mir jetzt einfach noch ein paar ganz kurze Fragen mit kurzen Antworten.
Ja.
Genau, die vielleicht auch wie? Und die sind auch banal zum Teil.
30 Sekunden.
Ja. Wie heizen wir diesen Winter oder immer, wenn man von einer Gasanlage abhängig ist und nicht eine Umrüstung sich leisten kann?
Also ich bin da nicht so ein super, bei uns, nein, bei uns kommen immer alle rein und sagen, da seid ihr Dinos oder was? Ja. Also wir haben einfach Pullis an, wir haben Strümpfe an und es war für uns nie so schlimm, vielleicht weil meine Kinder halb Britinnen sind und da steht man ja immer mit Hotpants im Winter beim Club an. Ich weiß nicht, ob es deshalb nicht so schlimm war bei uns, das 19 Grad, die Durchschnittstemperatur. Und es war meistens ein Raum warm und nicht das Badezimmer inklusive Klobrille geheizt. Okay. Also.
Vollkostenrechnung bei der Bahn, was CO2-Ausstoß angeht, ist quasi fast schlimmer als beim Flieger. Und ich frage mich, ganz zu schweigen von nachher.
Auf den Personenkilometer aber nicht.
Wir nutzen auch immer, aber mit dem, wenn man die Gleise und die Bahnhöfe, die gebaut werden und so mit einreichen, so richtig Vollkosten. Aber also meine Frage ist.
Oh, die musst du mir schicken, die Studie, weil ich kenne nur die anderen.
Okay, schicke ich dir sehr gerne was ist, was machen wir mit, meine Familie ist auf der ganzen Welt verteilt und ich habe langsam den Eindruck, oha, muss ich meinen Radius auf Familie und Freunde innerhalb von Fuß- und Radweite verkleinern und damit alle anderen Beziehungen verkümmern lassen? Oh, also wäre ich konsequent, muss ich das machen und schon gar nicht die, die ich mit dem Flugzeug erreichen kann. Ja, nehme mit 17 Stunden Zugfahrt, das kriege ich noch hin, aber dann, ja.
Ja, aber das musst du beantworten, kann ich doch nicht sagen.
Ja, aber ich reise es nach vielen Dingen. Also
ja, ich auch. Also ich sage wahnsinnig viele, ne? Thema Status und so, ja. Also Vorträge im Ausland gibt es von mir gerade wenig. Also alles, was mit Nachtzug geht oder mal, wo ich dann so Sachen hintereinander slotten kann. Aber klar, die Entscheidungen kenne ich alle.
Konsequenter Verzicht auf Zitronen, Bananen, Avocados und Co.?
Zitronen finde ich schwer.
Ich auch. Die
ja, aber in Südeuropa haben wir doch ein paar. Sevilla im Februar. Die Orangenbäume riechen super.
Kinder kriegen oder sein lassen? Es ist eine Frage der Sustainability.
Nein, also die Fragen... Nein, die Fragen muss jede Person für sich selbst beantworten. Also ich finde weder die Idee, dass wir die Spezies jetzt plötzlich ausschalten, besonders überzeugend, noch geht es ja darum zu sagen, ein Kind ist ein Problem, zwei, es kommt ja darauf an, was machen die Kinder auch auf dieser Welt, wofür setzen sie sich ein, was total schwachsinnig ist, was mich wahnsinnig ärgert in dieser Debatte ist, wenn gerne ältere, tatsächlich weiße Männer mir sagen, die Afrikaner, in das Bevölkerungswachstum in den anderen Teilen der Welt ist doch das eigentliche Problem. Und ich denke, ja, der Ressourcenabdruck pro Kopf ist halt ein sehr anderer. Und wir können ja bei der Frage, warum so viele Menschen gleichzeitig auf dem Planeten sind, durchaus auch mal die Frage in den Raum stellen, warum wir eigentlich Lebenszeit aufs maximal maschinell Mögliche ausweiten. Also wenn man sich anguckt, wo die Kosten und die Ressourcenintensität sehr hoch geht, mindestens mit den Personen in Austausch gehen, was ist für dich der Wunsch, wie möchtest du den Übergang gestalten? Es fehlte mir wahnsinnig in der Corona-Krise, ich kenne das umgekehrt eben auch, wann lasse ich das maschinell Mögliche und mache das menschlich Mögliche? Selbst wenn es ein paar Monate weniger oder auch mal zwei Jahre dann weniger sind. Und ich finde, das ist ganz schwer überhaupt zu thematisieren. Ich merke, mehr und mehr Ärzte versuchen das vorsichtig. Es ist ganz vorsichtig, weil das eine unheimlich ethisch aufgeladene Frage ist. Aber ich finde es wichtig, wenn wir versuchen, Diagnosen zu machen und kleine Kausalitätsketten aufzumachen, dann wirklich das ganze Bild aufzuspannen und vor allem wieder zu sagen, worum geht's eigentlich? Was ist das Lebensbejahende und wie möchte ich auch aus diesem bejahenden Leben mich verabschieden? Und vielleicht traue ich mich es auch nur deshalb zu sagen, weil ich eine so eine Verabschiedung ganz intensiv begleitet habe, die viel zu früh war. Wo wir das sonst noch besprechen können, sicherlich nicht in den Medien, dann kriege ich gleich wieder die nächste Schelle. Aber ich glaube, dass diese Frage, wer wollen wir sein, ganz, ganz wichtig ist.
Erstmal vielen, vielen, vielen Dank. Gesagt, da habe ich mich gefreut. Ich habe einer der besten Comics aller Zeiten. Ich hoffe, du hast ihn noch nicht, von Liv, der Ursprung
Nee.
Ursprung der Liebe. Fantastisch. Der einzige und ich glaube, der letzte Comic, den ich lesen werde, mein Leben, aber großartig. Habe einer meiner Lieblingsweine, die natürlich gerade kein Thema für mich sind, aber und dann habe ich gesehen, der kommt aus Südafrika und dachte, oh Gott, kann ich ihn denn verschenken? Ich hatte ihn schon zu Hause. Ja, ich weiß nicht. Haarseife, Stückseife, ich habe alle durchprobiert, das ist die beste. Die
ganze echt, ich habe dann immer Stroh.
Nein, okay. Bei dir nicht versprochen.
Oh, super. Also,
vielen Dank, dass du gekommen bist, dir die Zeit genommen hast.
Danke für
ihn.
Danke für eine Antwort.
Danke.